Ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Herr, und wir wollen eine starke Bibelgemeinde werden. Wir wollen uns auf das Wort gründen. Und das Wort ist es, was unser Weg weist. Das Wort ist, was uns Licht bringt. Das Wort ist, was uns Hoffnung bringt. Das Wort ist, was uns Trost bringt. Dein Wort wird unsere Speise sein, auch heute, wenn wir diesen 2. Korinther durchnehmen. Sei du in unserer Mitte, salbe du meine Lippen, salbe du auch meine Gedanken, dass sie auch gut rüberkommen und dass wir das alles verstehen, was in deinem Wort geschrieben steht. Amen. So, ich freue mich für alle, die gekommen sind, so außer der Reihe, aber wir wollen lernen. Der 2. Korintherbrief, es ist ein persönlicher Brief. Der Apostel Paulus teilt sein Herz hier der Gemeinde mit, also sehr persönlich, voller Spannung natürlich auch dieser Brief, denn hier sind ein paar Sachen passiert in der Korinthergemeinde, die er dann aufarbeiten muss. Weißt du, der 2. Korintherbrief ist so wichtig. Hier im 2. Korintherbrief lernen wir, dass es keine perfekte Gemeinde gibt. Dass da jede Gemeinde irgendwo was hat. Und hier sind ganz schlimme Sachen passiert in Korinth, als Paulus dort war. Das erste Mal, der muss also geschlagen worden sein von irgendjemand in der Gemeinde, dass er so plötzlich die Gemeinde verlassen hat und weggefahren ist. Und dann dieser Versöhnungsbrief. Eigentlich der Korintherbrief oder die Korintherbriefe Briefe insgesamt, das sind 4 verschiedene Briefe, die aber zusammengefasst worden sind. Man muss sehen, also die sind mal angekommen, dann hat man abgeheftet und am Pult gelegt und wer dann die Predigt hielt, hat dann das auch vorgelesen. Wir müssen auch so sehen, die Briefe sind in der Gemeinde vorgelesen worden. Die haben früher kein Neues Testament gehabt, die haben früher keine Bibel gehabt, so wie wir sie kennen und haben. So, sie haben deshalb die Briefe gelesen. Dieser Brief hat viele Korinther erschüttert. Der erste Brief, der dort abgeschickt worden ist, war also sehr, die waren sehr betroffen. Paulus war auch sehr verärgert. So etwas gibt's auch. Es war menschlich. Paulus war ein Choleriker. Das müssen wir auch von seiner Person sehen. Also da war er tief betroffen. Sagte: Leute, rutscht mir alle Puckel runter. Ich gehe nicht mehr zu euch. Ich habe die ganze Welt ist noch frei für mich. Also ich kann nach Spanien gehen. Hat auch geplant natürlich nach Spanien zu gehen und so weiter. So, ich gehe ein bisschen systematisch durch. Du kannst das Material hier mitgehen. Ich sage dir immer die Seitenzahl und kannst also das verfolgen. Zuerst einmal, die Einleitung zum 2. Korintherbrief ist sehr knapp und gleich kommt er, ich bin der Apostel, Paulus. Also gleich, es geht um sein Apostelamt, denn der Paulus ist also als Apostel sehr in Frage gestellt worden von einigen Lehrern oder Irrlehrern in der Gemeinde, die der Teufel benutzt hat und eingeschleust hat. Ja, du bist kein richtiger Apostel. Eigentlich, wenn du genau nimmst, war Paulus auch kein richtiger Apostel als solches. Der ist vom Herrn berufen worden, nachdem die anderen Apostel schon längst gedient hatten. Er hat die Gemeinde verfolgt, hat die Gemeinde zerstört und so weiter. Und es hat Jesus nie persönlich als solches gesehen, wobei das Fragliches hat er oder das hat er es nicht gesehen. Denn er sagt an einer Stelle, wir kennen Christus nicht nach dem Fleisch. Also von Angesicht zu Angesicht. Obwohl er ein Zeitgenosse war, war ein junger Bursche, als er lebte und in Jerusalem beim Gamaliel studierte. Er muss was von Jesus gehört haben. Er muss also irgendwo Jesus begegnet sein. Aber er sagt, es ist mir gar nicht wichtig, denn in allen seinen Briefen geht er gar nicht auf die Jungfrau Maria ein oder dass er in Bethlehem geboren ist, dass er in Nazareth war oder dass er der Nazarener war. Er geht auf diese Dinge gar nicht ein. Ihn interessiert nicht, dass Jesus ein Jude war überhaupt. Also er sagt, wir kennen Christus nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Wir müssen auch sehen, Gott hat den Paulus benutzt in ganz besonderer Art und Weise, damit man das Evangelium fortsetzt. Sonst wäre das Evangelium nur eine jüdische Sache gewesen oder eine jüdische Sekte. Also wäre geblieben. Also deshalb hat der Herr auch den Paulus benutzt, sie weiterzuführen. Größere Erkenntnis. Paulus kannte das Judentum, war tief eingeweiht in das Judentum, war ein Pharisäer von Pharisäern. Also er kannte den Hintergrund. Aber Gott wollte das noch erweitern. So. Der 2. Korintherbrief ist mehr so sein persönlicher Bericht, also auch Reaktionen auf welche Zustände in der Gemeinde, und er war tief betroffen und sagte, also sowas kenne ich gar nicht einmal die Welt kennt sowas, was bei euch alles passiert. Also du siehst also, die Bibel ist sehr realistisch und zeigt uns, was ist eine wahre Gemeinde. Eine wahre Gemeinde hat Höhen und Tiefen. Der 2. Korintherbrief ist aus einer Not entstanden. Paulus muss hier einige Dinge korrigieren. Irgendwo hat er Abstand auch zu dieser Sache bekommen. Manchmal kann man manche Dinge ganz anders bearbeiten, wenn man Abstand bekommen hat. So ein bisschen bisschen auf Distanz, war ein paar Nächte drüber geschlafen und dann kann man weiter daran arbeiten. Und hier denkt der Mensch, das ist doch Kinderzeug, sich so über solche Bagatellsachen streiten, wenn da einer jetzt einem was zugesetzt hat oder wenn man was nicht verstanden hat. Nee, wir machen Frieden. Und dann ist noch etwas passiert. Der schuldig geworden ist an Paulus, die Gemeinde hat ihn zurechtgestaucht. Also die haben nicht gestraft, sondern die haben ihn entweder vom Abendmahl ausgeschlossen. Irgendetwas muss passiert gewesen sein, dass dieser Schuldige, der also Paulus so zugesetzt hatte, dass die Gemeinde ihn gestraft hat. Wir müssen denken, nicht als Schläge und dergleichen, nein, aber durch Worte, dass man ihn vom Dienst suspendiert hat vielleicht oder ihm gesagt, Bruder, du wirst jetzt nicht mal predigen ein paar Wochen oder ein paar, ja, du kannst jetzt nicht predigen, bis die Sache nicht bereinigt ist. Und nachdem die Sache bereinigt war und er hat Buße getan, dann setzt sich jetzt im 2. Korintherbrief, setzt sich Paulus ganz besonders für diesen Mann. Also ich habe ihm vergeben, Gott hat ihm vergeben, ihr habt ihn vergeben, also lasst uns wieder den Bruder lieb haben. Also siehst auch wie eine Vergebung funktioniert, wenn jemand schuldig geworden ist, man steinigt ihn nicht sofort oder auf alle Ewigkeiten, dass man jemanden verdammt, sondern die Sache ist korrigiert worden, die Sache ist in Ordnung gebracht worden und jetzt kann man wieder ganz neu zugehen und er sagt, Geschwister, bitte habt ihn lieb, diesen Schuldigen, der sich schuldig geworden ist. Also verzeiht ihm, tragt ihm wieder und gebraucht ihn und dient ihm. Also das ist in diesem Brief kommt es ganz gut zum Ausdruck und es zeigt uns, wie wir mit Menschen umgehen, die irgendwo schuldig geworden sind, die mal gefallen sind, die mal über die Stränge gehauen haben, die also Blödsinn gemacht haben, auf Deutsch gesagt, in der Gemeinde. Gemeindezucht war da und das war wichtig, es zeigt auch, wie Gemeindezucht funktioniert. Nicht, dass du für alle Ewigkeit verdammt bist oder du bist nicht mehr unser Bruder. Also das hat der Paulus nie gesagt, er hat immer das als Bruder gesprochen und also, dass der nur vom Teufel geritten wurde damals. Und vielleicht nicht verstanden hat oder verführt wurde. Wir müssen also auch so sehen, wie arbeitet Gott, wenn er Vergebung zuspricht. Ist man mutwillig schuldig geworden, bewusst? Oder ist man verführt worden, ist man gefallen? Ist es nur eine Schwäche gewesen von jemandem? Also wir sollen die Schwachen tragen. Deshalb ist auch, lasst euch an meiner Gnade genügen. Das kommt auch im 2. Korinther ganz stark und so weiter. Die Schwäche Paulus stellt sich sogar selbst. Auch wir sind schwach, auch wir sind angefochten, auch wir sind angegriffen, auch wir machen Fehler. Das ist also die Botschaft aus dem 2. Korintherbrief ganz besonders. Zuerst einmal im 1. Korintherbrief, als Paulus den Brief losgeschickt hat, hat er gemerkt, was für einen Schaden er angerichtet hat. Die Gemeinde ist beunruhigt, die sind ganz durcheinander, fast gespalten. Oder die war auch gespalten im Grunde genommen. Und jetzt sagt er, jetzt muss ich die Dinge irgendwo ordnen. Deshalb dann der 3. Korintherbrief und der 4. nachher. Denn der 3. und 4. ist im 2. zusammengefasst. Deshalb auch, wir merken, dass es verschiedene Tonarten sind. Dann sagt er, und jetzt kann ich die Spendenaktion fortsetzen. Nämlich durch diese Spannungen ist die ganze Spendenaktion auch zum Stillstand gekommen. Da hat niemand mehr was gegeben. Also die haben gesagt, für was sollen wir das noch spenden? Die Sache ist so zerrissen und bei uns ist die Gemeinde so verfahren, haben sie dann gesagt und so weiter. Wir spenden nicht. Und jetzt muss das wieder neu aufgerollt werden. Nachdem alles in Ordnung ist, geht es auch an die Spenden wieder. Und deshalb wurden auch dann Spenden wieder aufgenommen. Paulus hat hier ein paar Mal Pläne gehabt zu reisen. Das war auch, also er hat manchmal so einen Anlauf genommen, ich komme und dann hat er doch keine Freiheit gehabt. Und das zeigt auch, dass wir vom Heiligen Geist flexibel sein dürfen. Und wenn einer mal nicht geführt und nicht geleitet wurde oder er hat sich vorgenommen und er hat sein Wort nicht gehalten, er sagte, ich komme und er ist nicht da. Und das war beim Paulus auch so in dieser Art. Der hat also mehrmals versprochen, Geschwister, ich komme und bringe die Sache in Ordnung. Aber dann hat er gesagt, nee, also ich fühle noch nicht die Freiheit des Heiligen Geistes. Ich gehe erst, wenn ich die Freiheit des Heiligen Geistes habe. Und deshalb zeigt auch, was Geistesleitung ist. Eigentlich der 2. Korintherbrief ist so ein pastoraler Brief, ein sehr praktischer Brief und sehr menschlicher Brief. Da ist sehr viel Menschlichkeit, aber natürlich auch sehr viel Geistlichkeit drin. Wie wird der fleischliche Mensch, der irdische Mensch, wie lebt er, wie arbeitet er, wie funktionieren die Gaben und dergleichen. Auf Seite 2 unten mit der Bestrafung des Übeltäters, also er hat gesagt, ihr habt es getan und ihr habt über Titus gehört und erfahren, die Sache ist in Ordnung und jetzt könnt ihr den Bruder auch wieder mal was tun, mal Zeugnis geben lassen, wieder langsam sich einfügen. Ich finde es auch großartig, dass dieser Bruder in der Gemeinde geblieben ist. Dass dieser Bruder, der hätte auch woanders hingehen können, wegziehen können. Nein, er blieb in der Gemeinde, hat sich bewährt. Er sagt, gut, also ich beug mich dem. Und Geschwister, das ist auch, wie man als Christ lebt. Wenn man manchmal Spannungen und Probleme hat, wie verarbeitet man die Spannungen? Man beugt sich, man bleibt in der Gemeinde, man sitzt in der letzten Reihe hinten, nicht in der ersten Reihe Sünderbank, sondern sitzt man in der letzten Reihe, hört mal zu, lässt sich das alles gefallen. Und das ist auch so christliche Nächstenliebe oder Glaubensgehorsam. Der saß hinten, hat sich angehört und die Brüder haben ihn nicht verachtet oder die Geschwister. Und es ist so wichtig, dass wenn einer mal schuldig geworden ist, weißt du, der hat genug Leid, genug Schmerzen, denn der was angestellt hat, der leidet an seiner Seele stark genug und deshalb muss man nicht noch irgendwie sagen, das passt auch mein Lieber. Und es geschieht dir recht, dass du da hinten sitzt. Nein, das ist also auch ein Stück Liebe. In Kapitel 10 bis 12 wird natürlich ein anderer Ton angeschlagen. Wenn wir weitergehen im 2. Korinther, da wird der Friede ist wiederhergestellt. Und jetzt sagt er, jetzt Geschwister, jetzt kämpft weiter. Eigentlich gegen Schluss kommt er also und ermutigt dann nachher die Leute, kämpft weiter. Ich bin immer noch auf Seite 3. Kämpft weiter, arbeitet weiter, lasst euch nicht beeinflussen, lasst euch nicht aufhalten. Ist so, es ist auch ein Brief der Ermutigung, der 2. Korintherbrief. Ein Brief der Ermutigung, nachdem alles bereinigt ist, in Ordnung ist, macht weiter. Da, wo ihr aufgehört habt, wo ihr stehen geblieben ist. Eigentlich sollten wir immer, wenn wir irgendwo fallen, irgendwo Fehler machen, irgendwas falsch machen, da wieder nachher weitermachen mit der Liebe Gottes, dass wir sagen, ich mache wieder an dem Punkt weiter, wo ich aufgehört habe und möchte dann wieder mich da einbringen und wie auch immer. Der 2. Korinther zeigt, dass es keine Idealgemeinde gibt. Weil manche Leute sagen, die waren super charismatisch, aber die waren so fleischlich, die Korinther. Wenn wir dann den 1. Korintherbrief lesen, was da alles los war, was für Probleme die hatten, was für Fragen die hatten, was für Spannungen sie hatten, was für Ärger sie hatten. Und hier sehen wir, wie dann auch sogar der Pastor und das Verhältnis zwischen Gemeinde und Pastor. Der 2. Korintherbrief ist ein Bild auf und das Verhältnis Gemeinde und Pastor. Oder der Apostel Paulus, der Gründer der Gemeinde, der Vater der Gemeinde, wie sie da denn behandeln. Weißt du, jetzt kommen da andere Brüder vorbei, vor allem Judaisten hier, und die versuchen ja Judaismus zu bringen, sie versuchen die Leute jetzt wieder zurückzubringen zum Gesetz, da wo sie schon weitergegangen ist. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht zurücktreiben lassen. Wir sollen, unser Weg geht immer nach vorne, nie nach hinten, dass wir nicht wieder gesetzlich werden, dogmatisch werden, was es auch immer ist. Weiterkämpfen, sagt uns der Apostel Paulus. Auf Seite 4, die Gemeinde Jesu ist nicht nur eine wunderbare Gemeinde von Heiligen, lauter Heiligen, da geht es sehr menschlich zu. Sehr menschlich ist eine schöne Gemeinde, weißt du, die Vielfalt im Reich Gottes, aber da geht es sehr menschlich zu. Weißt du, Gemeinde besteht aus erretteten Sündern. Und wenn jemand errettet wird, der bringt seine Probleme mit, der bringt seinen Stress mit, der bringt seinen Geist mit, seinen Background, wo er herkommt, seine Bildung und sein Verständnis, das bringt er alles zurück oder bringt mit in der Gemeinde. Und jetzt muss man das ausgleichen. Kann man alles annehmen? Nimm mal an, da bekehrt sich jemand aus der Esoterik bei uns und er ist vorbelastet. Oder jemand als Jude ist mit dem Gesetz und Dogmatismus belastet. Oder jemand aus dem Katholizismus. Oder andere Glaubensrichtungen. Angenommen, ein Jehovas Zeuge wird Christ. Verstehst du? Auch der bringt so seine Ideen und Vorstellungen. Und jetzt muss man korrigieren. Kann man das alles, das was er gelernt hat, kann er das alles annehmen? Können wir das alles dulden? Können wir das alles akzeptieren? Oder jemand kommt aus dem Kommunismus. Der muss, weißt du, überall ist was Gutes. Und man kann nicht alles, was die dort gehabt haben, gutheißen und verarbeiten. Jetzt muss man die Gemeinde ausgleichen, ausbalancieren. Und das ist schon eine Menge Arbeit, um das auszugleichen. Der 2. Thessalonicher ist praktische Theologie, wie man die Gaben einsetzt, wie man geistlich reift, wie man geistlich wächst und wie man prüft, die Geister prüft. Man muss auch die Dinge prüfen. Kann man das akzeptieren? Kann man so das lassen? Kann man das so nicht lassen? Und natürlich ist dann die apostolische Autorität wichtig, aber die wurde dort untergraben, ganz bewusst, von einigen Brüdern, wahrscheinlich auch von Gliedern in der Gemeinde, denn da waren auch Leute, die waren mit dem Paulus nicht ganz einverstanden, weil der zu liberal war vielleicht für die. Die kamen aus der Synagoge, einige, die waren zu eingefleischte Juden, aber das können wir doch nicht, Bruder. Unsere Väter haben das ganz anders, früher hat man das ganz anders bei uns gemacht. Und jetzt muss man hier flexibel sein und alle müssen lernen. Das Zentralthema des zweiten Korintherbriefes ist also der Dienst und die Autorität des Apostels. Also, was ist ein Apostel? Was macht ein Apostel? Apostel ist ein Gesandter. Eigentlich ist es eine Dummheit, wenn Leute sagen, ich bin ein Apostel. Ein Apostel ist, wenn eine Gemeinde jemand aussendet. Also in der Gemeinde war Petrus in Jerusalem der Älteste und einer von den Mitältesten, er war nicht Apostel. Erst Apostel waren sie, wenn sie in die Welt hinausgingen, wenn sie Missionare wurden. Apostel heißt Gesandte, wenn die Gemeinde jemand rausschickt, geh jetzt nach Frankreich oder geh mal jetzt nach Indien oder geh mal dort und dorthin, dann ist man ein Apostel für die Zeit und der Dienst ist begrenzt. Und das war Paulus auch, der war in Korinth gesandt von der Gemeinde aus Antiochia, das war eine Missionsgemeinde. So, zum Brief selber. Ihr habt ja die Lektion gehabt, in der ersten, der Lektion 18, das war der erste Korintherbrief, da ist die Geschichte über die Korinthergemeinde. Hier schreibt er von Ephesus den Brief, den zweiten Korintherbrief von Ephesus, und dann heißt es nicht, ich schreibe, sondern dann Timotheus war auch dabei, der mitgeschrieben hat. Also, denn er musste auch den Brief nachher überbringen. Also, das sind Brüder, und dann schreibt er, diktiert eigentlich den Brief, und fängt mehrmals an und startet diesen Brief. Wir merken das so, manchmal so mittendrin im Satz bricht er ab, da ist Zeit vergangen, da sagt er, so kann ich das nicht schreiben. Und wir müssen uns überlegen und vorstellen, wie früher die Briefe geschrieben worden sind. Da hat man nicht so einen Computer gehabt und dann könnte man löschen wieder und von vorne anfangen. Was man geschrieben hat, hat man geschrieben. Das musste dann rausgekratzt werden auf dem Pergament und das war kostspielig und Pergament war damals teuer. So, deshalb hat man sich zuerst mal hingesetzt und sich überlegt, wie schreibe ich das jetzt? Wie sage ich das jetzt? Und deshalb am besten, er hat es diktiert. Er hat jemand geschrieben, der so sehr gut in der Wortwahl war und dann sagte, nein, wir könnten das so schreiben oder so schreiben. Und hier, deshalb finden wir so prägnante, starke Sätze und fragen, wie kommt das? Wie kommt das? Aber die Leute haben sich damals viel Gedanken gemacht. Nicht nur einfach hingetippt und dann losgeschickt den Brief, sondern sich sehr viel Gedanken gemacht. Auf Seite 5, es geht immer um sein Kommen noch. Ein großer Teil des Briefes geht immer noch um seine Reisevorbereitungen. Du siehst also, er kämpft mit sich selbst. Soll ich gehen? Kann ich gehen? Darf ich gehen? Will ich gehen überhaupt? Ist es richtig, dass ich gehe? Oder dann sagt er, wisst ihr Leute, wenn ihr wollt, dass ich jetzt komme, dann, und plötzlich sitze ich in der Gemeinde, plötzlich kriegt er Komplexe. Ich habe mal in Russland erlebt, da kommt von weit her ein Prophet, verstehst du, und dann zittern sie alles. Was hat der Prophet zu sagen? Und so weiter. Das ist nicht so, die wissen, das ist ein Prophet. Und dann der Pastor weiß nicht, was passiert, wenn dieser Prophet kommt. Also ein anerkannter Prophet. Und stell dir mal vor, so der Vater, der Gründer der Gemeinde kommt plötzlich und sitzt in der Versammlung am Sonntag. Und dann sind sie alle verunsichert. Und er sagt, deshalb ist es gut, dass ich nicht so komme und plötzlich in der Versammlung auftauche. Denn da habt ihr alle Angst und Gedanken, macht ihr eure Gedanken. Was will der Mann jetzt? Ja. Und was würde er bringen? Und aber hier ist alles gut vorbereitet gewesen. Der Titus kam rüber und hat erzählt und dann auch Timotheus hat auch, der Timotheus hat eigentlich nicht geschafft, das, was er schaffen wollte. Aber der Titus hat nachher die gute Botschaft gebracht. Es ist alles in Ordnung, Bruder. Du kannst gehen. Also wir haben grünes Licht. Ich empfinde auch vom Herrn. Und du siehst, der hat sich mit seinen Brüdern mitbesprochen. Es ging nicht allein. Also diesen schweren Gang, er hat er nicht allein gemacht, sondern mit den Geschwistern zusammen. Also wir dürfen auch nicht also allein auf unsere Kappe alles nehmen, sondern wir gehen zu dritt. Wir gehen ja zu dritt und wir regeln die Sache, gucken mal, was dort ist. Und sie haben nachher auch mit Freuden wahrscheinlich empfangen, als er dort war. Die Besonderheiten im zweiten Korintherbrief ist sehr stark unterschiedlich vom ersten Korintherbrief. Da geht es im zweiten Brief um die Auferstehung und die Herrlichkeit und dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind, der Herrlichkeit, was kommt. Das ist also der erste Korintherbrief ist für diese Erde, für hier und jetzt und heute. Und der zweite Korintherbrief ist letztendlich, wenn du genau betrachtest, aufs Jenseits mehr ausgerichtet. Die Leiden dieser Zeit, unsere Arbeit ist nicht vergeblich, nichts ist umsonst und so weiter, auf die Ewigkeit gerichtet. Für Paulus hat es eine große Auswirkung und er sagt also, ich freue mich, dass die Arbeit doch nicht umsonst war. Dass ich doch nicht vergeblich gelaufen bin, dass ich doch nicht vergeblich gearbeitet habe. Und Geschwister, wenn wir es genau nehmen, sieht manchmal so aus, es ist alles umsonst. Aber es ist nicht umsonst. Es ist alles irgendwie Vorbereitung an einem selbst. Und hier musste Paulus auch lernen. Und ich betone auch, nicht nur, dass die Gemeinde was lernt, sondern mit dem Apostel lernt auch die Gemeinde was. Und Der Apostel lernt es von der Gemeinde. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Das ist das christliche Leben. So ein paar Besonderheiten auf Seite 6 und 5 und 6 und so weiter. Zuerst einmal das übliche Gruß und Segen. Sehr knapp natürlich, sehr, sehr kurz und sehr prägnant. Ich bin der Apostel, seid gegrüßt und jetzt habe ich euch was zu sagen. Und dann schreibt er als der Getröstete, Kapitel 1, Vers 12, als der Getröstete und der Herr hat mich getröstet. Und das Interessante und Schöne dabei ist, der Herr, nicht der Titus und nicht die Gemeinde und nicht die Briefe, was ich bekommen habe von euch oder das Feedback, sondern der Herr, der Heilige Geist hat mich getröstet. Es ist so wichtig, dass der Heilige Geist einen tröstet und nicht jetzt Menschen. Die Menschen sind nur Werkzeuge, aber Gott muss uns den Trost verinnerlichen. Und dann sagt er also, die Kirchenzucht oder Gemeindezucht, was ihr da hattet, ihr habt wirklich gut gemacht, Geschwister. Es ist schön, er lobt die Gemeinde, dass sie gut gemacht haben. Und dann sagt er, dass es alles sich so gelohnt hat. Und die Freude für die Aussöhnung, das ist die Freude, diese Aussöhnung. Weißt du, manchmal muss man Abstand nehmen voneinander. Und es ist gut, Paulus hat auch mal Abstand genommen, hat sich mit seinem Bruder Barnabas verkracht, wegen Markus. Den hat er nicht mitgenommen, und Markus war ein wertvolles Werkzeug. Dann hat er, und sie haben verkracht, du gehst dorthin und ich gehe dorthin. Also, wir machen nicht mehr zusammen. Aber am Schluss schreibt Paulus noch, und Markus war mir auch ein großer Segen und auch ein gutes Werkzeug. Und wir sehen, am Schluss haben sich die beiden ausgesöhnt und sich vertragen. Weißt du, manchmal muss man so zwei verschiedene Wege gehen. Du gehst da und ich gehe da und ich mache das und du machst das. Das ist das christliche Leben. Also der getröstete Apostel, nachdem der Herr nicht er selber, der Herr hat mich getröstet, der Herr hat mich durchgetragen, der Herr hat mir geholfen. Das Besondere ist dann nachher weiter von Kapitel 8 und 9, wer sich dann nachher für die Gemeinde einsetzt, nach dem Vorbild in Mazedonien, nach den Gemeinden und empfiehlt dann, macht genauso weiter. Geschwister, ihr lieben Korinther, gibt doch mehr. Nicht nur ein paar Groschen, sondern wir sollen nicht nach dem Maß des Geizes geben, sondern nach der Großzügigkeit. Opfert was, gibt es dem Herrn. Und der Apostel dann rechnet natürlich mit seinen Gegnern ab. Es ist also, für mich ist Paulus ein Schlitzohr. Entschuldigung, aber das ist er. Das, weißt du, dann plötzlich sagt, nachdem er alles geklärt hat, nachdem er alles beschrieben hat, und sagt, und jetzt muss ich noch gegen die Irrlehrer, gegen die Sektenprediger, die das in der Gemeinde einschleichen und so weiter, jetzt muss ich was geben. Und dann lässt er sich hinreißen. Das ist auch so, soll man das machen, soll man das nicht machen? Sich hinreißen, Selbstlob. Dann lobt er sich, ich habe mehr gearbeitet und mehr gebetet und mehr gefastet und mehr gekämpft. Und er sagt, das ist ja irdisch und menschlich, dieser Selbstruhm. Aber ich habe. Und er sagt, die anderen Apostel sind auch nicht besser. Weißt du, und das Einzige, was der Apostel Paulus im Vergleich zu den anderen Aposteln hatte, der hat kein Geld von der Gemeinde genommen. Das haben sie ihm unterstellt. Der lässt sich nicht bezahlen. Der macht das alles umsonst, weil er gutes Handwerk hatte, hat gutes Geschäft gehabt, der hat also nichts von der Gemeinde genommen. Und das hat sie übel genommen. Der nimmt nichts von der Gemeinde. Weißt du, manchmal, wenn man zu viel nimmt, ist nichts, und wenn man zu wenig nimmt, ist auch nichts. Und du kannst manchmal den Leuten nie recht machen. Und hier, er hat es nicht recht machen können, indem er gesagt hat, ich will gar nichts. Und die wollten ihm das Geld aufdrängen. Also schon komisch. Heute, die heutigen Evangelisten, Apostel oder Reiseleute, die wollen Geld. Und dann fragen sie, wie viel kriege ich, oder was kriege ich, und so weiter. Und manche, die haben ganz horrende Summen, also was sie verlangen. Manche kann ich gar nicht einladen, gar nicht leisten. Dann müsste ich für manchen Evangelisten 10.000 Euro bezahlen, zuerst mal, dass sie überhaupt mal wir hierher kommen und guten Tag uns sagen. Weißt du, erste Klasse, First Class Hotel und dann was weiß ich alles. Weißt du, und die sagen, was kriege ich denn? So, aber Paulus hat nichts genommen. Natürlich, wir dürfen die nicht verdammen, die was nehmen. Und wir dürfen auch die nicht verdammen, die nichts nehmen. Die umsonst arbeiten. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Also, beides ist richtig. Wir sollen nicht richten. Das habe ich auch heute Morgen gesagt. Und auch hier kommt es ganz klar zum Ausdruck. Verdammt nicht den Bruder, der da hinten so viel Fehler gemacht hat. Der schuldig geworden ist. Aber nochmals aufgearbeitet. Das ist gut. Und dann kommt er zum Schluss. Und das Schlüsselwort von 2. Korinther ist im Kapitel 4, Vers 1, dass deshalb werden wir, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit Gottes, die er uns gibt und so weiter, dass wir nicht mutlos werden. Also dieser Brief soll uns ermutigen, trotz allen Schwierigkeiten, trotz allen Widerwärtigkeiten nicht mutlos zu werden. ein paar Sachen, was da drin steht im Korintherbrief und so weiter, so verschiedene Sachen, was du finden wirst in deiner Andacht, wenn du die Bibel studierst. Zuerst einmal der göttliche Trost. Es gibt den menschlichen Trost, aber der göttliche Trost ist das starke Stück und so weiter und die Quelle der Barmherzigkeit, dass Gott uns so barmherzig ist, da hat er mir so viel vergeben, warum soll ich nicht vergeben? Der hat mich so durchgetragen, warum soll ich die anderen nicht durchtragen? Der war so großzügig zu mir und er war so geduldig mit mir, warum soll ich mit anderen auch nicht so geduldig sein? Du kennst ja diese Geschichte in der Bibel, der eine, dem so viel vergeben worden ist, dann kommt er nach Hause und dann will von der Frau da die Patient, was die schuldig ist, bezahl mir sofort. Das sagt, ja, ich bezahle, aber ich hab's noch nicht zusammen. Weißt du, dass man großzügig ist? Christen sind, müssen und sollten lernen, großzügig zu sein. Weißt du, Gott hat uns so viel vergeben. Eigentlich sind wir alles Mörder, Verbrecher, Diebe, Lügner und schlimme Gauner. Jeder Einzelne, der muss nicht so heilig spielen. Keiner. Aber Gott hat uns so viel vergeben und deshalb sollten wir auch anderen gegenüber, wenn jemand an uns schuldig geworden ist, in einer Art und Weise großzügig sein. Natürlich wirst du aufpassen. Du wirst nicht mehr dein Geld offen hinlegen, weil du weißt, der ist ein Dieb. Oder war mal ein Dieb. Weißt du, wenn wir nicht unter der Salbung des Heiligen Geistes sind, kommt das Alte wieder raus. Da kommt der alte Mensch wieder raus, verstehst? Und deshalb, wenn der nicht wieder in Gott ist, der stiehlt wieder. Es kann ganze Zeit, es können Jahre lang oder Jahrzehnte lang gut gehen und plötzlich kommt der alte Mensch, irgendwo wird er schwach und Satan erfüllte das Herz von Judas, verstehst? Aber der hat schon vorher mal Geld aus der Kasse genommen. Der hat schon vorher sich versündigt. Also, aber wir müssen dann vorsichtig sein. Aber liebevoll sein und nicht vorwärts. Also neben dem sitze nicht, das ist ein Dieb. Oder das ist ein Ehebrecher. Oder das ist ein Mörder. Stell dir mal vor, da hast du plötzlich Angst. Wie viele Leute haben Menschen auf dem Gewissen? Lass uns ehrlich sein, von klein, jeder irgendwo schuldig geworden. Und wir haben die Vergebung erfahren und wir sollten großzügig sein. Das ist so Gott des Trostes. Dann werden verschiedene Namen uns gegeben für die Diener Gottes. Wie heißen die Diener Gottes? Was sind sie? Sie sind Knechte um Jesu Christi willen. Das sind also die Diener Gottes. Die sind nicht aus sich selbst Diener, sondern um Jesu Christi willen. Wegen Jesus sind sie Diener oder für Jesus sind sie Diener. Sie sind Träger der Herrlichkeit Gottes. Das sind also auch die Diener Gottes. Deshalb, wir sollten die Gesalbten Gottes, und eigentlich ist jeder Christ, jeder Gläubige ein Gesalbter Gottes, nicht nur der Pastor und nicht nur der Apostel, jeder Christ ist ein Gesalbter Gottes. Deshalb, wir sollten uns mit Hunden und Katzen streiten und anderen und Vögel streiten, aber wir sollten uns nicht mit Menschen streiten und vor allem nicht mit Menschen, die Gott dienen, die in der Gemeinde sind, die gläubig sind. Wir sollen sie stehen lassen. Jeder Einzelne ist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Jeder Einzelne. Und jeder ist ein Mitarbeiter Gottes. Jeder ist ein Botschafter Gottes, der vertritt den Herrn. Das ist ein Vertreter Gottes. Ein Mitarbeiter des Herrn. Also die Namen der Diener Gottes, das sehen wir auch. Also lasst die Leute in Ruhe, in der Gemeinde, wenn sie Gott dienen. Also Paulus hat es ja hautnah erlebt, dass jemand aufsteht und ihm eine Ohrfeige gibt. Das ist passiert in der Gemeinde. Ich muss vorstellen, christliche Versammlung. Da sollte man einander lieb haben, einander verstehen, aber da geht man nach vorne und sagt, Bruder, raus mit dir. Das ist passiert. Also, wenn du genau liest, also ist handgreiflich, der Mensch ist handgreiflich geworden, dieser Übeltäter. Also einfach die Hand ausgerutscht. Passiert auch bei Christen, glaub mir das. So Reflexhandlung nennt man das. Habt ihr noch nie Reflexhandlung gehabt? Noch nie irgendwas passiert? Weißt du, der alte Mensch, das alte Wesen kommt wieder durch und bricht durch. So, Paulus stellt sich dann als der Diener Gottes, wenn wir weiterlesen, Kapitel 1 überall, dass er nach dem Willen Gottes ist, nicht von sich aus. Von sich aus wäre er vielleicht Zeltmacher geblieben, hat gutes Geschäft gehabt und ein bisschen Theologie gelehrt und da ein bisschen mal Bibelstunde gehalten, hätte Ruhe gehabt. Aber nein, er ist durch nach Gottes Willen ein auserwähltes Werkzeug geworden zu den Heiden und überall, wo er hingegangen ist. Dank der Barmherzigkeit Gottes. Eigentlich, und das war ja der Grund, Paulus hat kein Recht, Apostel zu sein. Wie viel Blut klebt an seinen Händen? Darf ein Mensch, der schuldig geworden ist, der andere Menschen ins Gefängnis gebracht hat, der anderen Menschen zugesetzt hat, darf der noch Gott dienen? Eigentlich nicht. Aber die Barmherzigkeit Gottes erlaubt, dass der Mensch Gott dient. Die Barmherzigkeit Gottes. Also von Natur aus, der natürliche Mensch hat kein Recht. Aber jetzt der erneuerte Mensch, der Herr die Schuld und die Sünde vergeben hat, der darf nach der Barmherzigkeit Gottes. Er ist großzügig, langmütig und so weiter. Dann schreibt er seine persönliche Eignung, wie Gott ihn gerufen hat. Apostelgeschichte 9 geht nochmals auf seine Bekehrung zurück, erzählt, wie der Herr ihm erschienen ist. Er war voller Groll, voller Hass, voller Widerspenstigkeit und der Herr ist ihm begegnet. Nicht der Ananias, der Herr ist ihm begegnet. Der Ananias kam ja später, hat ihn später zum Herrn geführt. Aber der Herr, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er geht dann auf den Wandel ein, was er geführt hat, über seinen Lebensstil, wie er gelebt hat. Er hat versucht, recht zu machen. Und das ist auch wieder, was der 2. Korintherbrief uns deutlich macht. Kein Apostel kann einem recht machen, überall, auf alle Bereiche. Irgendwo ist er menschlich, irgendwo macht er Fehler. Kein Pastor ist vollkommen. Das bringt uns wieder runter von diesen ganzen Superstars. Dann sagt er noch die reine Lehre, er versucht es richtig zu machen, nach dank der Erkenntnis Gottes, dank der Offenbarung, die ihm gegeben worden ist, dank der Führung Gottes, wie Gott ihn geführt hat, wo er sagen kann, ich habe es vom Herrn empfangen. Weißt du, er hat nur sich selbst weitergegeben und so viel wie Gott ihm gab, konnte er auch wieder weitergeben. Das ist auch der Dienst eines Dieners Gottes und dann versucht er auch, ein Heiligungsleben zu leben. Und es ist auch interessant, im Kapitel 7, 2. Korinther, er muss selber kämpfen. Ich habe mehrmals den Herrn gebeten, Herr, nimm das weg, mein Pfahl im Fleisch, was es auch immer war. Nachher werden wir kurz darauf eingehen, was es gewesen sein könnte. Man rätselt immer, ist auch eine Testfrage für euch zu Hause später. Was könnte das gewesen sein wohl? Weißt du, man rätselt, man kann schon einiges sich erdenken und sich vorstellen, was es gewesen sein. Aber du siehst, der Herr hält ihn schön unten, dass die Bäume ihm nicht in den Himmel wachsen. Schön unten. Und das ist die Liebe Gottes, dass Gott uns schön unten hält. Weißt du, dass du dann entweder humpelst oder dass du irgendein anderes Handicap hast oder Schlagseite und manche kriegen einen Schlaganfall, verstehst? Und kriegen einen Puckel oder was weiß ich, irgendwelche Sehstörungen und wir müssen damit leben und Gott dienen, damit ich nicht überhebe. Paulus sagt, Gott hat zu mir gesagt, das bleibt bei dir, Paulus, das nehme ich dir nicht weg, sonst wirst du zu gut, zu übermütig, sonst wirst du zu Perfektionist. Und das ist das Schlimme. Dabei, viele Menschen werden Perfektionisten. Ich denke nur, Watschmani ist einer so einer gewesen, so wie der Apostel Paulus. Weißt du, der Apostel Paulus hat den Römerbrief geschrieben. Alles, ich vermag alles. Verstehst du? Oder andere Sachen. Ich vermag alles. Und der Herr sagt, was sagst du? Ich vermag alles, das ist doch überspannt, übertrieben. Du kannst gar nichts, wenn es drauf ankommt. Du bist ja hilflos. Ja, aber Herr, was mache ich? Ich habe schon geschrieben, Pergament ist teuer, ich kann es nicht radieren. Und dann sagt der Herr, mach Komma, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und du siehst, so korrigiert Gott, damit er sich nicht überhebt. Und Petrus schreibt ja über Paulus auch einmal, das ist auch interessant zu beobachten, was Petrus sagt. Weißt du, was Bruder Paulus predigt, in ihm ist eine hohe Weisheit. Und viele, die das nicht verstehen, kriegen einen falschen Hals und werden Sektierer. Weißt du, und das ist auch wieder, stell dir mal vor, wenn Paulus alles losgelassen hätte, was er weiß vom Herrn, was er studiert hat, was Gott ihm offenbart hat, da, als er im dritten Himmel war, wenn er das alles den Leuten erzählt hätte, wir hätten es gar nicht verkraften, die Bibel müssen nochmal so dick werden, das Neue Testament. Aber er bleibt demütig, der Heilige Geist kann den anderen auch noch offenbaren. Und dann hat er noch was zu tun. So, seine Tüchtigkeit. Gott hat ihn tüchtig gemacht. Die Liebe ist das drängende Moment. Auf Seite 7 bin ich jetzt. Die Liebe ist das drängende Moment. Also die Liebe. Eigentlich unseren ganzen Dienst, unsere ganze Arbeit für Gott muss die Liebe bestimmen. Die Liebe zu Gott zuerst einmal. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu Jesus, aus Liebe, dass er mich so geliebt hat. Und das gebe ich einfach weiter meinen Nächsten, meinen Freunden und Bekannten und so weiter. Und dann seine Botschaft war Jesus Christus als Herr. Das ist was Neues. Im Korintherbrief taucht der Herr auf, der Geist des Herrn und so weiter. Und dann das Wort der Versöhnung. Das Wort der Versöhnung, und zwar die Versöhnung zuerst mal mit Gott. Jetzt 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20. Dann seine Feinde. Was sind unsere Feinde? Unsere richtigen Feinde, die werden auch behandelt und sehr gründlich. Unsere Feinde sind nicht die Menschen. Unsere Feinde sind nicht die Menschen, egal, auch nicht die Ungläubigen, auch nicht die Gottlosen. Unsere Feinde ist der Teufel. Amen. Der Teufel ist unser Feind. Und hier sagt er, der Teufel ist der Überlister, der Teufel ist der Gott dieser Welt, der Satan ist der Engel des Lichts und so weiter. Und alle, die dem Teufel dienen, sind Satans Diener. Die also nicht aus dem Heiligen Geist etwas tun. Und vielleicht kann man es im Fleisch loslegen. Man kann im Geist anfangen und im Fleisch aufhören. Also diese falschen Apostel sind alles Satans Diener, Dämonen, eigentlich die sich von Gott gelöst haben, von der Wahrheit, vom Licht. Also das sind die Feinde. Wir kämpfen also nicht mit Fleisch und Blut, das ist also nicht mit Menschen. Hör auf, mit Menschen zu kämpfen, kämpf nur gegen den Teufel. Das Volk Gottes, das soll sich vereinigen. Jeder soll im Volk Gottes so wie die alten Israeliten. Jeder kämpft für sich, jeder arbeitet für sich, bebaut sein Feld, bebaut sein Haus, plant sein Leben. Die Israeliten, das Volk Israel im Kanaan. Aber sobald der Feind kommt, schließen sie sich alle zusammen und stürmen gegen den Feind los. Wir müssen gegen den Teufel gemeinsam losgehen, aber jeder kann so sein Süppchen kochen. Jeder kann für sich arbeiten, der muss ja nicht unbedingt genau das machen, wir müssen nicht das machen, was die Franzosen, Italiener oder Spanier machen. So, wir machen Deutsch, die machen Russisch, die machen Polnisch und so, wir dienen auf unsere Art. Aber wenn der Teufel uns angreift, irgendwoher, was weiß ich, also irgendjemand angreift, dann schließen die Europäer sich zusammen und sie kämpfen gemeinsam gegen den Satan. Das ist unser Auftrag, unser Dienst, unsere Verpflichtung. Dann spricht er über seine Waffen. Was sind unsere Waffen? Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass wir begreifen, unsere Waffen und eines unserer Waffen ist unser Gebet. Das Beten, die Fürbitte. Wir kämpfen mit Gebet, nicht mit Drohen, nicht mit Worten oder dass wir irgendjemand ohrfeigen und jemand rausschmeißen oder handgreiflich werden. Also dieses handgreiflich werden ist teuflisch, ist dämonisch. Alle Formen der Handgreiflichkeit ist dämonisch. Vergiss es. Unsere Waffen sind Gerechtigkeit, dass wir anders sind wie die anderen. Dass wir anders reagieren wie die anderen. Und unsere Waffen ist die Ritterschaft. Und was ist Ritterschaft? Man kennt das Wort heute nicht mehr. Ritter, was ist ein Ritter? Also da kennt man nur so die Ritterrüstung vielleicht noch ein bisschen. Aber was ist ein Ritter? Ein Ritter weiß, wer sich benimmt, so ritterlich. So Knigge, er hat Knigge gelesen, auf Deutsch gesagt. Er weiß, wie man sich benimmt, wie man so also die Tugenden, also Ritterschaft. Dann, was auch hier Paulus im 2. Korinther betont, also was unsere Waffen sind, sind Leiden. Das sind auch ein Teil unserer Waffen, dass wir ertragen, die Schwachen ertragen, die anderen ertragen, dass wir sogar Trübsal und Nöte ertragen, dass wir sogar Verfolgung ertragen, dass wir sagen, okay, wenn die nicht wollen, dann gehen wir weiter. Oder Entbehrungen, das sind also die Leiden, die gehören dazu, dass man verzichtet, Recht zu bekommen. Das ist im 2. Korinther auch ganz arg wichtig, dass ich nicht Recht bekommen muss. Gott ist gerecht und das Recht kommt vom Herrn. So, und dann eines noch da, noch was hier ist, Todesbereitschaft. Bist du bereit zum Sterben? Bist du bereit zum Sterben? Sind wir bereit zum Sterben? Wir müssen sterben. Das ist, also, wir müssen sterben. Der alte Mensch, der alte Natur. Und hier 2. Korinther 4 von Vers 7 bis 12, also Todesbereitschaft. Ich bin bereit, abzusagen, abzudanken. Bin bereit, loszulassen. Und dann seine große Hoffnung. So ist der Aufbau des 2. Korintherbriefs, die Auferstehung. Wir werden alles vergessen, alles zurücklassen. Und der ganze Stress, was du hier unten hast, ist nur irdisch. Im Himmel wirst du das gar nicht mehr haben. Wird nicht mehr nötig sein. So. Im 2. Korintherbrief sind einige wichtige Themen, Lehren drin. Da wird uns der Vater beschrieben, als Gott wird uns beschrieben auf Seite 7. Er ist der barmherzige Tröster, Gott als Schöpfer und so weiter. Und dann wird noch etwas beschrieben. Gott ist einer. Es ist nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist so, aber Paulus drückt es hier, es gibt nur einen Gott und einen Retter und einen Heiligen Geist und die sind alle in einem zusammengefasst. Und wir haben das Wort Dreieinigkeit nicht in der Bibel. Das Wort Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel, das betone ich ja auch ganz bewusst, weil manche Leute sagen, ja die Dreieinigkeit, nein, wir glauben an einen Gott. Das ist also dieses jüdische Denken, was Gott sich in Israel offenbart hat, ein Gott und es gibt außer mir keinen Gott, aber Gott auch hat sich offenbart in seiner Liebe durch seinen Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist und was wir jetzt haben, ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Und das ist der Ausdruck Gottes, wie Gott wirkt. Gott wirkt heute nicht mehr als Jesus Christus, als der Sohn, sondern der Heilige Geist ist, der uns zubereitet für die Herrlichkeit. Und es ist nur eine andere Form von Gott, aber es ist immer ein Gott. Und es wird ein Tag kommen, das kommt auch im 2. Korintherbrief und so weiter, wo alles Gott dem Vater zu Füßen gelegt wird, wo es nur noch er ist. Auch Jesus. Also du weißt, Der alte Bund hat seine Zeit, wir werden nachher kommen. Der neue Bund hat seine Zeit. Auch der neue Bund hört eines Tages auf. Das neue Testament hört eines Tages auf, wenn die Offenbarung vollendet ist. Wenn Jesus wiedergekommen ist und es seinen zu sich genommen hat, die Gemeinde zu sich genommen hat, wird es keinen neuen Bund mehr geben und keine Gemeinde mehr geben. Da wird alles eins sein. So wie der alte Bund jetzt aufgehört hat, das alte Testament aufgehört hat und mit Jesus was Neues angefangen hat, war alles zeitlich begrenzt. Und dann beginnt die Ewigkeit. Dann beginnt die Ewigkeit. Das kommt also im 2. Korinther ganz stark raus, dass Gott die Toten auferweckt und die Gläubigen werden auch auferweckt, 2. Korinther 1, Vers 9. Jesus Christus ist der eine, der gelitten hat, der uns erlöst hat. Weißt du, du kannst deine Leiden erst richtig verkraften, wenn du weißt, Jesus hat alle Schmerzen auf sich genommen. Meine Schmerzen, meine Leiden. Also ich muss nicht nochmals das alles durchleiden. Auf Seite 8 bin ich. Dieser Brief beschreibt die Wirkung des Heiligen Geistes und den Heiligen Geist als Gott. Also auf der einen Seite ein Gott und ein Jesus Christus und ein Retter und ein Heiland und ein Erlöser. Und dann den einen Geist. Und der Heilige Geist ist der Tröster, der uns hier tröstet. Als Garant für unsere Errettung, wir lesen nachher, als Pfand und Angeld für unsere Erlösung. Wir haben das so, diesen Pfand. Du hast eigentlich den Heiligen Geist in dir. Und die Bibel sagt, jeder, der Jesus Herr nennen kann, hat den Heiligen Geist. Du musst also nicht um die Geistestaufe jetzt groß beten. Du hast den Heiligen Geist, du musst nur den Heiligen Geist freisetzen. Du musst dem Heiligen Geist Raum geben. Den Heiligen Geist hast du in dem Augenblick, wo du wiedergeboren wurdest. Und kein Mensch kann ohne den Heiligen Geist wiedergeboren werden. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns zur Wiedergeburt bringt, zum neuen Leben bringt. Und jetzt heißt es, jetzt wandle im Geist, jetzt wandle im Herrn. Dann wird auch der Satan richtig identifiziert hier, 2. Korinther 4, Vers 4. Satan wird als der Gott dieser Weltzeit dargestellt, der Fürst dieser Welt. Also Satan ist immer noch der Fürst dieser Welt, bis Jesus wiederkommt. Der Herr hat ihn besiegt auf Golgatha, ihn entmachtet, aber der ist der Gott dieser Weltzeit. Er regiert die Regierungen, also wenn du irgendetwas Negatives passiert in dieser Welt, Kriege und dergleichen, dann ist nicht Gott, der die Kriege hier gemacht hat, das war der Teufel, weil er der Fürst dieser Weltzeit ist, als Anführer der menschlichen Gesellschaft. All diese Reiche will ich dir geben. Damit begann die Versuchung Jesu. Ihm stehen alle Reiche, die Germanen, die Römer, die Nationen dieser Welt, Russen, Chinesen etc. All diese Reiche will ich dir geben. Du musst nur eines vor mir niederfallen und mich anbeten. Du siehst also, und Jesus hat nicht widersprochen, dir gehört nichts. Nein, er ist der Herr dieser Weltzeit. Und das kommt auch hier und im 2. Korinther ganz klar zum Ausdruck. Und dann natürlich, dass Gott souverän ist. Er kann es wegnehmen und kann es behalten und zulassen, wie auch immer. Er hat also Macht. Und dass das Opfer Jesu ausreicht für uns. Wir sollten nur dankbar sein. Ich bin erlöst. Jesus hat mich erlöst. Ich bin ein Kind Gottes und ich bleibe ein Kind Gottes. Und letztendlich, der 2. Korintherbrief und der Hebräerbrief sind die gleichen. Also vom Thema, von der Botschaft, vom Inhalt. Obwohl ganz andere Themen behandelt werden, aber von der Essenz, vom Inhalt her, sind sie beide gleich. Sie erklären das den neuen Bund, was wir in Christus haben. Der Hebräerbrief und der 2. Korintherbrief. Also die beide, wenn du die beide gelesen hast, dann weißt du, was du in Christus bist und in Christus hast. Was Gott alles in dir gewirkt. Jetzt gehen wir ein bisschen in dieser detaillierten Auslegung. Sind einige Kapitel, ich möchte nur ein paar Sachen streifen. Lies es sehr gut durch. Ich habe fast 400 Seiten hier verarbeitet. Und eine ganze Menge, weißt du, und da muss ich das ein bisschen formulieren und so weiter, dass ich versucht ist, das rüberzubringen. Aber all das sind, ich habe das Wichtigste versucht weiterzugeben. 400 Seiten Material aus den Jahren, wo ich gepredigt habe, meine ganzen alten Predigtumrisse durchgearbeitet und so und versucht es weiterzugeben. Und ich war so froh, als ich dann fertig war, dass es genau 31 Seiten gibt. Und jetzt beim 2. Timotheus habe ich jetzt über 400 Seiten, an der 1. Timotheus habe ich über 400 Seiten und ich merke, da ist sehr viel Material, da steckt so ein Potenzial. Denn was der Paulus in ein paar Kapiteln schreibt, also je kürzer die Briefe sind, desto mehr Material habe ich am Schluss anscheinend. Desto mehr Material. Aber wenn man 40 Jahre predigt, da sammelt sich alles Mögliche mal an und Zitate, Notizzettel und dergleichen und Gedanken. Es ist etwas Ungewöhnliches, dass Paulus hier gleich als Apostel Jesu Christi auftritt, in Kapitel 1, und sagt seine Aufgabe. Und dann sagt er auch gleich, Satan schlägt mich mit Fäusten. Das muss einer mal verstehen, was das ist. Satan schlägt mich mit Fäusten, Satan setzt mir hautnah zu. Das heißt also körperlich, also es ist ein körperlicher Angriff. Und wenn du nachher liest, was Paulus alles durchgemacht hat, das waren alles Fausthiebe Satans. Gesteinigt, Schiffbruch oder falschen Brüder geraten sein oder was weiß ich, in welche Situation immer wieder, wo er hingeraten ist. Satan schlägt mich mit Fäusten. Manchmal fragt man sich, warum? Was hat er verbrochen? Wir müssen eines wissen, was man anderen zufügt, das trifft einen selbst. Der wird auch früher manche Leute gesteinigt haben oder zur Steinigung verdammt haben. Zumindest einen wissen, wie Stephanus. Der Stephanus hat er ausgeliefert und sagen, der ist des Todes schuldig. Er hat Gott gelästert und so weiter. Und jetzt wird ihm genau das Gleiche unterstellt. Er ist ein Irrlehrer, ein Satansdiener und so weiter. Und wird also als solches verdächtig, weil der andere ins Gericht gebracht hat. Jetzt ist er ständig selbst im Gericht. Und deshalb verstehen wir nachher auch diesen Pfahl im Fleisch. Der sagte, lieber Gott, ich möchte endlich mal Ruhe haben, dass ich nicht immer gequält werde. Und immer kaum mache ich meinen Mund auf, dann toben die Massen und regen sich die Leute in der Stadt auf, schmeißen Erde in die Luft, guck mal, die benehmen sich unmöglich in Ephesus oder wo anders auch. Und ich möchte endlich mal Ruhe haben. Und dann sagt der Herr, denke, was du zugefügt hast anderen. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerechnet werdet. Mit welchem Maß ihr messt, wird es euch gemessen. Und deshalb dieser ganze Stress hier. Und dann sagt er, begnüg dich jetzt, Bruder. Trag das, sei geduldig. Wenn du mal bei mir oben im Himmel bist, wirst du das alles gar nicht mehr haben. Also Satan schlägt mich mit Fäusten, das ist dieser Pfahl im Fleisch. Wahrscheinlich, dass ich ihn ständig verfolgte. Kann natürlich auch was anderes noch sein. Nachher streife ich vielleicht noch irgendwo. Paulus wünscht die Gemeinde oder der Gemeinde hier Gnade und Frieden. Ist also ein ungewöhnlicher Gruß. Also zuerst mal Gnade und dann Frieden. Nicht nur Gnade und nicht nur Frieden oder Shalom, sondern Gnade und Frieden. Und wenn du Gnade hast, hast du auch Frieden. Wenn du gnädig bist, hast du auch Frieden. Also beides gehört zusammen. Gnade und Friede gehören zusammen. Und das wünscht er der Gemeinde von vornherein. Im 2. Korintherbrief, da siehst du ein paar Sachen, was da groß rauskommt. Und Kapitel 1 ganz besonders, da in ein paar Verse, da geht er 9-mal rein auf das Thema, wir müssen Trübsal, Druck und Bedrängnis ertragen. Aber Gnade und Frieden. Denke, dass du von der Gnade lebst und lebe in dem Frieden Gottes. Und dann hat man Trübsal und Bedrängnis. Man wird bedrängt sein auf alle Art und Weise. Das ist so ein Thema auch, Trübsal und Bedrängnis. Und dann die Quelle alles Trostes. Mittendrin in der Trübsal begegnet Gott ihm als der Vater des Herrn Jesus Christus. Ganz neue Entdeckung. So wie der Vater dem Herrn Jesus begegnet. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Gleiche erlebt er. Vater, in deine Hände befehle ich mein Leben, befehle ich meinen Dienst, befehle ich meine Arbeit, befehle ich meinen Einsatz. Ich lege alles in deine Hände. Gnade und Frieden. Dann sagt er über Gott, dass er Schöpfer der Barmherzigkeit ist, Gott allen Trostes. Und er prägt diesen Begriff fast 10-mal in 4, 5 Versen, fast 10-mal sagt er immer wieder, Gott tröstet, Gott tröstet, Gott tröstet. Und glaub mir, weißt du hast auch manchmal Krisen, dass du nicht mehr leben willst oder nicht mehr weitermachen willst. Gott tröste dich, weil du Schwierigkeiten hast und aufgeben möchtest. Und gerade in solchen Momenten, da kommt der Teufel und sagt, jetzt gib's auf, jetzt komm, geh in Pension oder quäl dich nicht, mach deine Zeltarbeit wieder weiter oder dein Handwerk und geh wieder ins Geschäft. Weißt du, aber Gott tröstet. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn Gott einen tröstet. Wenn Gott einfach Gnade schenkt und du bist getröstet. Weiter, Vers 3. Gepriesen sei Gott. Ein Zusatz wieder so. Das wird alles verchristlicht. Und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also du siehst, und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Eigentlich braucht Jesus keinen Vater. Er ist Gott selber. Aber und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. So damit wir das besser verstehen und besser deuten können und damit wir die Person Jesu auch irgendwo einordnen können. Denn Jesus ist, solange wir hier sind, unser Erlöser. Er ist unser Erlöser. Aber dann, wenn die Ewigkeit begonnen hat, wenn diese ganze Heilszeit abgeschlossen ist, dann wird alles in einem sein. Da wird Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie werden eine Einheit sein und wir werden seine Kinder sein. Er ist dann der Älteste. Unser Brüder und wir werden seine Mitgeschwister sein. Wir sind seine Miterben dann, so damit man besser versteht. Und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und sein Vater, also der Vater des Herrn Jesus Christus, ist dein Vater und mein Vater jetzt. hier während dieser Erdenzeit. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr betet, ihr sollt sprechen, unser Vater, also mein Vater und dein Vater, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht Jesus, mein Wille, sondern Vater, dein Wille geschehe. Und er ordnet sich auf dem Garten Gethsemane dem Willen des Vaters unter. Dein Wille, obwohl er Gott war. Er war Gott in Person. Also und so weiter. Er war das Wort. Alles ist durch ihn und für ihn und durch ihn geschaffen, wenn wir so im Kolosserbrief lesen oder Philipperbrief. Aber er demütigt sich, er hat sich entäußert. Und durch diese Entäußerung ist er unser Bruder geworden, Jesus Christus. Also du hast einen großen Bruder. Jesus ist ein Bruder. Ist das nicht toll? Lass uns zusammen sagen, Jesus ist mein Bruder. Aber was ist jetzt mit den Schwestern? Er ist auch unser, er ist alles für uns, verstehst du? Nicht nur Bruder und Schwester, sondern wir sind Geschwister dadurch, durch diese Zugehörigkeit zu Jesus. Ganz groß ist immer der Trost und dieses Trösten. Und es gibt diese Gabe des Tröstens. Und weißt du, wenn du getröstet worden bist, hast du die Gabe des Tröstens. Nur einer, der getröstet wurde, der hat auch die Gabe des Tröstens. Ich bin auf Seite 10. Bisschen langsam heute. Der Trost von Gott ist kein Selbstzweck. Der Trost von Gott ist kein Selbstzweck. Weißt du, Gott tröstet dich, damit du andere tröstest. Gott dient dir, damit du anderen dienst. Gott segne dich, damit du andere segnest. Es ist immer für andere. Gottes Trost ist. Also zuerst mal der göttliche Trost und dann der menschliche Zuspruch, was du bekommst, wenn du siehst jemanden in Bedrängnis, erbarm dich seiner. Ich muss gucken, ich muss einiges auslassen, sonst komme ich gar nicht mehr durch heute. Damit wir funktionieren und so weiter, dann schreibt er hier von Vers 14 weiter, Kapitel 1, seine Lauterkeit, er sagt, ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe gutes Gewissen. Weißt du, du kannst das Gewissen eines anderen nicht kontrollieren und kannst nicht sagen, der hat gutes Gewissen und der hat kein gutes Gewissen. In ein Gewissen, in das Innere eines Menschen kann nur der liebe Gott reinschauen und so weiter und kein anderer. So, aber er sagt, von Gott aus gesehen, so viel ich selber für mich sprechen kann, ich habe ein gutes Gewissen. Ich habe euch alles gesagt, ich habe alles getan. Und womit Paulus auch ganz besonders kämpft in Korinth, ist, dass dort Rufmord, Verleumdung passiert ist und so weiter. Und dass ein Rufmord einen Menschen schlimmer zerstört, als wenn man ihn totschlagen würde. Und deshalb, Leute, Rufmord ist das Schlimmste, was Christen, Menschen untereinander anstellen können, wenn man einen in schlechter Licht stellt, so einen Gedanken verbreitet oder Lügen über einen verbreitet, Rufmord ist schlimmer als irgendein Verbrechen, als wenn du einen kreuzigen würdest. Der weiß, er stirbt. Aber manchmal leiden Menschen ihr Leben lang unter einem Rufmord und werden damit nicht fertig, können das Etikett, das ihnen verpasst worden ist, können es nicht abschütteln. Also deshalb ist wichtig, halt deinen Mund, denn aus dem Herzen kommen Mord, Ehebruch, Lüge, Diebstahl und etc. Deshalb, Rufmord ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wie schneller zerstört man eine gute Sache, wenn man Rufmord verbreitet. Also, und Paulus muss gerade den 2. Korinther schreiben, weil er Rufmord erlebt hat. Weißt du, du bist kein Apostel. Weil Gott wollte ihn als Apostel haben und so weiter. Und er hat sich nicht fortgedrängt. Er ist freiwillig nach Korinth gegangen. Und die Korinther sind durch seinen Dienst zum Glauben gekommen. Aber dann kommen welche, die wollen sich profilieren und sagen, Paulus, du bist kein Apostel. Was willst denn du? Du kannst uns gar nicht erzählen. Wurde dann, ja, sind Dinge unterstellt worden. Du hast nicht studiert, obwohl er studiert hat. Du warst nicht bei den Aposteln. Du hast Jesus nicht kennengelernt. Der Matthias ist der 12. Apostel. Also, aber Gott hat den Matthias nicht bestätigt. Wir lesen nirgendwo, dass der Herr Jesus oder der Heilige Geist den Matthias bestätigt hätte in Apostelgeschichte 1, als sie den Matthias gewählt haben. Die haben nur ein Los geworfen, so ein Ephod. Und das war menschliche Sache. Die haben menschlich gesagt, wir müssen 12 sein am Schluss, damit die Generalversammlung stattfinden kann. Und der Herr wollte aber Saul von Tarsus haben, aber der kam zu spät dran. Und da war kein Platz mehr für ihn. So, und aber der Herr hat ihn gerufen, Saul, Saul, und dann, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Paulus erklärt den Korinthern, dass er nicht auf menschliche Weise gehandelt hat, dass er dort nicht gekommen ist, gleich im ersten Teil seines Briefes, sondern dass er sich vom Heiligen Geist leiten ließ, und dann schwört er noch, und ich denke, das ist auch manchmal so, als wir müssen aufpassen, ob wir schwören oder wie wir schwören, ein Gelübde ablegen. Und weißt du, du sagst, ich komme, ganz gewiss, ich bin da morgen um 9 Uhr. Und dann geht deine Straßenbahn nicht. Oder da passiert was, dass du dich eingesperrt hast oder ausgeschlossen hast und das Auto springt nicht an. Und jetzt stehst du als Lügner, verstehst plötzlich da. Wie schnell passiert so etwas? Du gelobst. Und deshalb sagt auch das Wort Gottes, wir sollen also entweder ja, ja oder nein, nein sagen. Und das Gott überlassen, so der Herr will. Und wir leben, steht dann nachher im Jakobusbrief. Aber Gott ist treu. Gott weiß, warum ich nicht gekommen bin. Und also mein Wort, ihr müsst auf mein Wort nicht gehen. Und das ist, was Paulus hier sagt. Ihr müsst nicht unbedingt mein Wort als bare Münze nehmen. Ihr müsst nur Gottes Wort nehmen. Seine Verheißungen sind ja. Und da gibt es nichts zu rütteln. Was er sagt, das steht. Gott ist treu. Aber ich kann untreu werden. Ich kann versagen. Ich kann Fehler machen. Wir können Fehler unterlaufen. Oder ich denke, das ist so und es ist doch nicht so, wie ich gedacht habe. Wie schnell kann ich eine Meinung, ich höre etwas und ich denke dann, naja, das ist wirklich so. Aber dann, wenn ich genau hinter der Kulissen gucke und mich mit der Sache beschäftige, mich auseinandersetze, ist es ganz anders geworden. Und dann stehe ich als Lügner da. Aber Gott lügt nicht, Gott ist treu. Und das kommt hier auch ganz stark zum Ausdruck im 2. Korintherbrief. Dann spricht er, wir haben den Heiligen Geist als Pfand, als Siegel. Wir sind Eigentum Gottes und du bist eigentlich als Christ, als geisterfüllter Christ, du bist versiegelt. Da musst du nicht zu den Neuapostolischen gehen. Du bist versiegelt vom Heiligen Geist. Jeder Gläubige trägt das Siegel Gottes. Und wenn du jetzt abfallen willst und deshalb auch der Bruder in der Gemeinde, der sich so versündigt hat, der wäre am liebsten abgehauen. Der hätte alles liegen und stehen gelassen, aber weil er versiegelt war vom Heiligen Geist, weil er Gott erlebt hat, weil er die Liebe Gottes geschmeckt hat, sagte, nein, ich kann nicht abhauen. Ich kann nicht alles hinschmeißen. Ich kann nicht zurückgehen. Gott hat mich erwählt. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich habe auch eine Existenzberechtigung im Leib Jesu Christi. Ich bin auch ein Glied am Leibe Christi. Ich kann nicht alles hinschmeißen. Ich bleib hier. Und ich diene Gott weiter, auch hinten auf der letzten Bank. Ich diene Gott weiter. Oder auch in Kleinigkeiten. Dann mache ich halt was anders. Aber ich bleib bei der Sache. Er ist versiegelt. Wenn du das Siegel Gottes tragst, dann hast du schlechtes Gewissen, wenn du woanders hingehst und was anders machst. Kriegst du Komplexe und Gewissensbisse. Und dann Kapitel 2, ich bin auf Seite 12 jetzt, hier Kapitel 2, Vers 3, der, welcher von mir betrübt wird und so weiter, also der von mir, ich bin betrübt worden und der ist auch von mir betrübt worden. Also wenn wir einen betrüben, wir müssen denken, der wird auch betrübt. Der Henker. Weißt du, als ich drüben in der Sowjetunion mal irgendwo gepredigt habe, dann kam jemand und sagte, also ich musste Christen foltern, Christen so im Gefängnis bewachen und. Und ich sagte, aber das hat mir mehr weh getan. Also ich musste jemand also foltern und quälen, aber das hat mir so weh getan, jemand zu quälen. Mehr als dem, der gefoltert wurde. Also ich bin betrübt und der andere, der mich betrübt, ist noch mehr betrübt, dass er mich betrübt hat. Verstehst du? Der hat mir zugesetzt und jetzt schaffen wir Frieden. Deshalb dieser Versöhnungsbrief, zuerst mal ein Tränenbrief, man bricht in Tränen aus, plärrt, macht alles Mögliche und dann versöhnt man sich. Deshalb, man muss auch Abstand stehen lassen oder gewähren lassen. Man muss zu sich selber kommen, zu der Sache kommen. Interessant ist, dass Paulus den Namen des Übeltäters nicht sagt. Ich wollte gerne wissen, wer war's, wie hieß er. Oder wie könnte man seinen Namen deuten? Verstehst du, man könnte dann aus dem Namen noch manches rauslesen. Was war das für einer? Er sagt nur jemand oder der Betreffende und so weiter. Aber er spricht über die Vergebung, was die Vergebung ist. Interessant ist auch Vers 14, Kapitel 2 im 2. Korinther. Er macht mit Danken weiter. Trotz dieser misslichen Sache, trotz der Schwierigkeit, was da passiert ist, er dankt Gott. Er dankt für die Geschwister, die noch da sind. Er dankt für das Gute, was noch da ist. Und er dankt, dass Gott weiterwirkt und preist Gott. Weißt du, wir können jetzt fluchen und sagen, also die Korinther-Gemeinde soll eingehen von mir aus. Nein, aber er dankt für die Geschwister und sagt, lieber Gott, bau du dein Reich weiter. Es ist deine Sache. Wir haben im Glauben angefangen und wir wollen nicht im Zweifel oder Fleisch aufhören. Und dankt Gott und vergisst während des Dankens, vergisst dir die Sorgen, vergisst dir die Schmerzen. Wenn du Probleme hast, danke Gott. Das ist also, was wir aus dem Korintherbrief auch sehr stark rauslesen können. Und einfach mach deine Arbeit weiter, mach dankbar, sei dankbar, dass die Gemeinde da ist und dass Gott arbeitet in der Gemeinde, dass Gott die Gemeinde benutzt und dass da noch Geschwister sind. Da ist noch ein Potenzial da in der Korinthergemeinde hier. Und dann predigt weiter und er sagt, wir sollen alle miteinander. Das ist so ein komisches Wort und so ein komischer Ausdruck, aber das ist paulinisch. Wir sollen ein Wohlgeruch Christi sein. Wohlgeruch Christi sein. Wir sollen also vom Heiligen Geist so parfümiert sein, wenn wir vorbeigehen, dass die Menschen sagen, das muss hier ein schöner Mensch gewesen sein. Das ist schönes Parfüm, Rosenparfüm oder was weiß ich für Parfüm. Also der ist schön parfümiert gewesen. Weißt du, dass man den Geschmack, den Geruch Jesu an uns hört, also schmeckt. Weißt du, die Wirkung des Heiligen Geistes, das sind die Sinnesorgane, Augen, Ohren, Mund und so weiter. Und die Nase gehört auch dazu. Weißt du, manche stinken. Also ich meine jetzt verbreiten Gestank. Wir sollen aber lieblicher Geruch Christi sein. Dass Leute, wenn wir in eine Gemeinde kommen, oh der Mensch, liebe Bruder, liebe Schwester. Und ich habe einen Gottesdienst erlebt in Jugoslawien, was ganz Merkwürdiges. Wir haben im Hühnerstall Versammlung gehabt. Also es wurde umgebaut, der Hühnerstall. Tagsüber waren Hühner drin oder also bevor wir kamen, waren Hühner drin. Und dann wurde dieser Hühnerstall im Untergrund. Damals war noch Tito an der Macht. Und da haben sie einen Hühnerstall ausgebaut und er hat gesagt, lieber Gott, und wir haben nicht einmal für alle Deodorant dabei und so weiter. Ihr habt mich schon gespürt, was das Zeug hielt und in diesem Hühnerstall und die haben gebetet. Und die Geschwister haben so gebetet, dass die Wände geschwitzt haben. Ich habe gedacht, oh lieber Gott, hier stinkt alles. Weißt du, aber wenn du stinkst und die anderen stinken, merkt man nicht mehr, dass man stinkt. So, aber wir haben dann doch so gebetet und plötzlich kam die Salbung Gottes runter und plötzlich haben wir so ein Parfüm gerochen, was wir noch nie gerochen haben. Wir waren alle perplex und haben gesagt, guck mal, die Lieblichkeit Gottes ist hier zu riechen, buchstäblich. Weißt du, plötzlich kam so ein lieblicher Duft, dass du hier auf dieser Erde nirgends findest. Kein Hersteller kann sowas herstellen, was plötzlich durch den Heiligen Geist wirkte. Obwohl wir so geschwitzt haben. Jeder hat geschwitzt, die Wände haben geschwitzt und dass sogar das Wasser runtergelaufen ist, den Wänden runter. Und die Lieblichkeit Jesu. Und ich denke, deshalb dieser liebliche Geruch Jesu. Weißt du, dass die Christen geschmeidig sind, liebevoll sind, gütig sind, freundlich sind, nett sind, zuvorkommend sind. Also das ist dieser liebliche Geruch in dieser Welt, was wir verbreiten sollten. So dieser Opferduft. Weißt du, das Opfer wurde im Alten Testament mit Weihrauch und mit Beigaben, mit Gewürzen verbrannt. Weißt du, nur wenn du das Fleisch nur verbrennst und opferst, das riecht wie verbrannter Käse. Verstehst du so, das ist kein guter Geschmack. Aber mit diesen ganzen Gewürzen und mit Weihrauch und so weiter, ein lieblicher Geruch in der Nase Gottes. Gott muss also einen lieblichen Geruch auch, also auch von uns, von unserer Persönlichkeit, von unserem Wesen, von unserer Art, wir möchten also das alles präsentieren. Und natürlich, dieser liebliche Geruch ist, was Paulus nachher macht, der Selbstruhm. Verstehst du? Jetzt packt er aus. Und erzählt, was alles in diesem Parfüm drin ist, ein lieblicher Geruch. Ich habe mehr ertragen, ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr erduldet, ich habe mehr mich hingegeben und so weiter. Ich habe mehr gelitten und ich leide immer noch. Und das ist dieser Opferduft und dieses, was er sich Gott zur Verfügung gab und wie er sich Gott zur Verfügung stellte. Diese Selbstempfehlung. Aber die musst du nicht machen, weißt du, die musst nur ausstrahlen. Die Leute müssen merken, du hast Ausstrahlung. Das ist eine Aura, würde man heute sagen. In diesem Zeitalter der Aufklärung. So eine, weißt du, man fühlt, da kommst du irgendwo hin, weißt du, hier ist irgendein anderer Mensch, hier ist ein anderer Geist, nicht Dämonen. Du spürst manchmal, wenn besessene Menschen irgendwo kommen, okkulte Menschen, spiritistische Menschen, negative Menschen, du spürst, da ist der Tod im Topf. Oder da ist so Kälte. Da denkst du, bist im Kühlschrank. Aber, weißt du, wenn der liebliche Geruch Jesu ist, du fühlst, du bist willkommen, man nimmt dich in den Arm unter Umständen. Wir lesen nachher von diesem Bruderkuss, was da in der Bibel ist, gerade im 2. Korinther, der Bruderkuss, was es auch immer ist. Das ist nicht nur so ein Lieblichkeitskuss, wie die Franzosen es machen, Backe links und Backe rechts und dann noch der dritte Backe noch irgendwo. Weißt du, das ist ein Liebesgruß und das verschwendet man nicht. Weißt du, teures Parfüm verschwendet man nicht, also diese Lieblichkeit. Da setzt man das ganz gezielt und ganz bewusst ein. Wir sind im 3. Kapitel, Seite 14. Oh ja, ich muss jetzt mich beeilen. Wir gehen weiter. Ihr könnt ja nachlesen, steht alles schwarz auf weiß drin. Ich habe alles erklärt und ich habe versucht wenigstens zu erklären. von dieser Ausstrahlung ist also hier auch die Rede in Kapitel 3. Moses musste sich eine Decke über sein Angesicht verhüllen, weil er ja aus der Gegenwart Gottes kam. Und Menschen, die aus der Gegenwart Gottes kommen, weißt du merkst sofort, wenn jemand viel im Gebet Zeit verbringt, wenn sehr viel mit Gott wandelt, oder der Stephanus, der sah den Himmel offen und er strahlte wie ein Engel. Also du hast eine Ausstrahlung. Menschen, die viel mit Gottes Wort umgehen, viel in der Liebe Gottes sind, die haben eine Ausstrahlung. Und Moses, er war bei Gott und hatte eine Ausstrahlung, als er runterkam. Jetzt gibt es ein Problem, die Rabbiner streiten sich, warum muss er sein Angesicht verdecken? Viele haben Angst gehabt, die Herrlichkeit würde verloren gehen mit der Zeit, verstehst du, nimmt ab. Das war eine Auslegung, die die Rabbiner haben. Andere, sie konnten das nicht ertragen, dass er so strahlte. Weißt du, es gibt Leute, die ertragen nicht, wenn du immer lachst und glücklich und fröhlich bist. Die denken, also was, der übertreibt. Und andere denken, ich werde das noch verlieren, was ich habe, diese Freude am Herrn. Nein, weder das eine noch das andere. Im Neuen Testament, wir strahlen und wir haben keine Angst, dass wir die Ausstrahlung verlieren. Im Gegenteil, wir nehmen noch zu, je länger, je mehr. Und wir müssen also nicht diese rabbinische Angst haben, also die Herrlichkeit Moses, was er Gott gesehen hat, dass dieser Abglanz der Herrlichkeit, dass er verloren geht, der geht nicht verloren. Im Gegenteil, je mehr Christus in dir Gestalt gewinnt, desto mehr strahlst du. Je mehr strahlst du, desto glücklicher bist du, desto gelassener bist du, desto großzügiger bist du. Verstehst du? Du strahlst jeden Menschen an. Du freust dich, dass jeder da ist, dass er lebt, dass er noch am Leben ist. Tote strahlen nicht. Aber Lebendige haben eine Ausstrahlung. Lebendige Menschen. Also, das ist eine, und im Neuen Testament, du strahlst mit deiner Erkenntnis. Jetzt habe ich was wieder in der Bibel gelesen. Das ist mir so groß geworden. Sogar am Telefon kannst du strahlen. Dir ist ein Licht aufgegangen. Und weißt du, und dann guck mal nach, wie steht es bei dir in der Bibel, deiner Übersetzung. Und da kann man schon sehr viel Liebe Gottes rüberbringen. Wir strahlen. Dann redet noch von gewissen Leuten. Also die Leute, die er nicht mag, spricht er von gewissen Leuten. Ist das so interessant? Weißt du, du musst nicht mit Namen sagen, der sowieso oder die sowieso. Gewisse Leute, und es gibt immer und überall gewisse Leute. Es gibt überall gewisse Leute. Also du musst nicht die Leute in ein Schema stecken. Du weißt es nicht, ob die wirklich so sind, aber es sind gewisse Leute da. Und das geht wie ein roter Faden durch den zweiten Korintherbrief oder in den Korintherbriefen, im zweiten ganz besonders, gewisse Leute. Auch in der Gemeinde. In jeder Gemeinde gibt es gewisse Leute, die nicht so stark sind, die nicht so glücklich sind, die nicht die Freude im Herrn haben. Gewisse Leute. Natürlich, er meint die Hebräer, die Juden, die dann kommen mit ihrem Gesetz. Das sind diese gewissen Leute. Aber du musst nicht sagen, wer es ist. Du musst also nicht direkt werden. Denn in dem Moment, wo du direkt wirst, wird es gefährlich. Also er sagt es durch die Blume. Manche Leute möchten das direkt haben, so knallhart die Wahrheit, aber wir müssen auch so reden, dass es sind gewisse Leute da, die beten nicht. Es sind gewisse Leute, die opfern nicht. Es gibt gewisse Leute, die tun nichts für den Heiland. Es sind gewisse Leute, die kritisieren nur. Und jetzt kann sich jeder den Schuh anziehen, wenn es ihm passt, diese gewissen Leute. Also vielleicht auch für unsere christliche Gemeinde hier, dass wir auch mal so, na, wir haben gewisse Leute, die kommen nicht in die Versammlung. Wir lesen das auch im Hebräerbrief. Wie es etliche zur Gewohnheit machen, gehen sie nicht mehr in die Versammlung. Also wie etliche Leute, das ist also auch das gleiche wie gewisse. Etliche Leute, die haben sich zur Gewohnheit werden lassen, sie gehen nicht in die Versammlung oder verlassen die Versammlungen und dergleichen. Gewisse Leute, etliche. Das sind nicht alle gewisse Leute. Dann redet er über Empfehlungsbriefe. Und dann sagt, liebe Korinther, ihr seid mein Empfehlungsbrief und wir sind ein lesbarer Brief Christi. Also wir, ein lesbarer Brief Christi. Menschen lesen uns, Menschen beobachten uns, Menschen gucken uns auf die Finger, Menschen hören, wie wir reden und was wir reden und wie wir uns benehmen, was wir einkaufen. Die gucken, was du denn in deinen Korb einpackst. Glaubst du mir das? Ich bin hier, kaufe bei Reichelt und sage, seit wann isst du das? Ich habe gesagt, habe ich schon das gegessen. Aber da guckt er und da kommt ab und zu mal hier im Gottesdienst irgendwo und dann kauft er beim Reichelt auch da ein und sagt, ja, ich wusste gar nicht, dass Christen das auch essen. Ich habe gesagt, ja freilich, wir essen alles. Und jemand hat mir jetzt heute geschrieben, weil ich gestern in der Predigt gesagt habe über Vegetarier. Es schreibt mir eine Person und sagte, Bruder Matthäus, da irrst du dich. Also vegetarisch ist das Gesündeste, was es überhaupt gibt. Natürlich, mag sein. Aber ich habe ja gestern in einem anderen Zusammenhang gesagt. Ich habe nur gesagt, in der Endzeit werden Leute aufstehen und werden den Leuten verbieten, Fleisch zu essen. Aber jetzt, ich würde die Vegetarier angreifen. Aber sollen sie, solange es schmeckt. Mir schmeckt es, aber ich habe nichts dagegen, wenn du vegetarisch isst. Ich habe auch jahrelang lacto-vegetarisch gelebt und ging es mir nicht schlecht. Also, der Mensch soll das tun, was er will. Und du kannst jemand nicht vorschreiben, was er essen oder was er einkaufen soll oder nicht. Aber die beobachten einen. Die beobachten einen. Du glaubst gar nicht, wie du beobachtet wirst. Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Ich habe euch schon die Geschichte erzählt. Ich bin irgendwo in Richtung Süddeutschland gefahren, bin müde gewesen und hatte einen Parkplatz an und wollte mich ein kleines Nickerchen machen unterwegs. Aber vor mir steht ein Auto, ein Mercedes. Denke ich, was macht der? Da steht einer und guckt mir im Fernglas die ganze Zeit. So, und ich habe gedacht, hier kann es gar nicht schlafen, der beobachtet irgendwas. Ist ein Spion bestimmt. Damals war noch DDR und so. Also bestimmt ein Spion da aus dem Osten. Ich gehe hin und sage, guten Tag, geht's Ihnen gut, alles in Ordnung? Weißt du, ich kann schon Kontakt knüpfen und knüpfe Kontakt und unterhalte mich mit dem Mann. Da sagt er, ich bin Bauunternehmer und da drüben am Waldrand arbeitet meine Baukolonne. Und ich sehe, beobachte, wie meine Mitarbeiter arbeiten. Verstehst du? Du merkst gar nicht, da sitzen so Arbeiterdenkmäler irgendwo und da stehen und tun nichts. Und der Chef beobachtet einen, wir sind ein lesbarer Brief Jesu Christi. Verstehst du? Leute gucken mit der Lupe, mit Vergrößerungsglas. Und die, wenn Leute einen beobachten wollen, dann gucken sie. Und dann nehmen sie noch Vergrößerungsglas dazu. Damit sie nachher was zu reden haben. Also, wir gehen weiter, Kapitel 3. Es geht über den Bund. Wir als Christen, wir sind in diesem neuen Bund, es ist ein Bund der Liebe. Ich bin auf Seite 16. Es ist ein Bund der Liebe. Wir sind verschiedene Bündnisse. Also wir werden zusammengehalten, nicht von Vorschriften, indem wir bestimmte Traditionen halten, wie jetzt im Alten Testament, im Gesetz, sondern wir werden von der Liebe zusammengehalten. Christen werden im Neuen Testament von der Liebe zusammengehalten und nicht von irgendwelchen Vorschriften, Dogmen, Satzungen, Regeln und so weiter. Weißt du, wenn du die Liebe hast, dann kann passieren, was da will. Du hältst zusammen. Auch wenn manche Gesetze übertreten werden durchaus und manche Tabus. Aber die Liebe ist, was einen zusammenhält. Der paulinische Dienst ist ein Dienst besonders unter den Heiden gewesen. Ein Dienst des Geistes, also die verschiedenen Formen des Dienstes. Man dient den Menschen im Geist. Wie macht man das? Dass man Menschen im Geist dient. Also in der Liebe, wir werden in der Liebe zusammengehalten und wir dienen den Menschen im Geist. Und das war zum Beispiel, wo Paulus jetzt weg war, wo er nicht nach Korinth kam und wo er zweimal Anlauf genommen hat, nach Korinth zu gehen. Er hat im Geist ihnen gedient. Er hat für sie im Geist gebetet. Er hat sie im Geist gesegnet. Deshalb schreibt Paulus auch dann, ich will, dass Männer an allen Orten heilige Hände hochhalten. Weißt du, das sind segnende Hände. Wir sollen also segnende Hände auf die Menschen ausstellen. Und ich glaube, dass die Gemeinde eingesehen hat und sich korrigieren ließ, ist deswegen zurückzuführen, weil er im Geist gedient hat. Er hat für sie gebetet und nochmals gebetet und nochmals gebetet und abermals gebetet und sie gesegnet und Gott gedankt für die Gemeinde, für die Geschwister, die dort sind. Er kannte sie alle mit Namen. Einige hat er getauft und er wusste, wer wo was macht und wo was steht. Also man wusste damals genauso gut über Gemeinde Bescheid, als man in modernen Zeit, also mit den Big Brother Watch You, und so, also praktisch durch Überwachungskamera. Der wusste ganz genau. Und der Herr hat im Geist ihm manches offenbart sogar. Also der Dienst im Geist oder geträumt. Wie gesagt, der Dienst im Geist ist, dass Gott gezeigt hat, betet, Schwester sowieso ist in großer Schwierigkeit oder Bruder sowieso ist in Anfechtung. Und du siehst die Spannungen. Jetzt fallen die alle noch ab. Und im Geist für die Leute gebetet, dass die gehalten werden. Der Dienst im Geist ist wichtiger, als du denkst. Du denkst, also was kann ich schon groß tun? Weißt du, ich predige nicht und so weiter. Du glaubst gar nicht, wie du im Geist in der Gemeinde dienen kannst. Der Dienst im Geist. Da sitzt du irgendwo in der Stuhl, in der Ecke, in deiner Couch, im Wohnzimmer, machst die Augen zu und Vater, oh, segne jetzt die Schwester, den Bruder, segne. Und du fängst an zu segnen und zu danken. Das ist Dienst im Geist. Fang an, im Geist zu dienen. Warum manche Gemeinden pleite gehen und manche Gemeinden abbauen und abnehmen ist, weil da wird viel zu wenig im Geist gedient. Wird viel im Fleisch getan, da holt man ab und besucht man und telefoniert und macht das. Fang an, im Geist zu dienen, in der Gemeinde, im Geist, die Geschwister zu besuchen. Mach Hausbesuche im Geist. Du glaubst gar nicht, wie das funktioniert. Dann gehst du durch verschlossene Türen, besuchst die Leute durch verschlossene Türen. Plötzlich bist du da irgendwo und plötzlich die Person sagt, und du wirst merken, das funktioniert. Ich mache das immer wieder, wenn ich im Auto fahre. Da sehe ich jemanden an der Straße, das passiert öfters, da ist jemand gebückt und kann nicht mehr. Und heute habe ich jemanden gesehen, stand am Pfosten, ein junger Mann, und hält sich fest und schnauft aus dem letzten Loch und kann nicht mehr. Und er sagt: Lieber Gott, gib ihm neue Kraft, stärke ihn und berühre ihn. Guck mal, sein Herz macht nicht, oder die Hitze verträgt er wahrscheinlich nicht, oder irgendwas, war nicht immer so dick. Und er kann nicht mehr. Hilf ihm, stehen bei, lieber Gott. Und ich habe gebetet, und ich stand noch da an der Ampel, und dann macht er Augen auf, richtet sich an, guckt mich und macht so, schüttelt mit dem Kopf. Und ich wusste, das Gebet hat gewirkt. Dienst im Geist. Dienst im Geist. Du wirst verblüfft sein, wie das funktioniert. Und das lernst du in kleinen Stücken. Wenn du das in kleinen Stücken gelernt hast, und vielleicht kannst du gar nicht beten, du weißt gar nicht, was du beten solltest, bete in Sprachen. Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als die anderen. Gerade in 2. Korinther. Also, bete in Sprachen für diesen Bruder, diese Schwester. Das sind ja unsere Mitmenschen, die jetzt verzweifeln, die sich da am Pflock festhalten. Also, das hat mir so leid getan, diesen Mann da zu sehen. Weißt du, du kannst für jemanden beten, der dir leid tut. Und solange dir einer nicht leid tut, kannst du für die Person nicht beten. Du musst Schmerz, einen inneren Schmerz haben. Und da kann erst Fürbitte entstehen, wenn du leidest, mitleidest, Leidenschaft hast. Mitleidest. Und deshalb ist Leiden gehören zum Dienst und zur Berufung. Kapitel 4 bin ich auf Seite 17. Das geht ja natürlich gegen die falschen Lehrer, was die alle so sind. Verstockt sind sie. Weißt du, wenn manchmal Menschen verstockt sind, da kannst du nichts mehr machen. Da kann nur der Herr was machen, wenn Leute verstockt sind. Weißt du, irgendwo sich festgefahren haben, da muss es Gott überlassen, dass sie aufgeweicht werden, aus der Verstocktheit. Also, und manchen hat er, und das ist auch natürlich beim Paulus, da hat er manchen dem Teufel übergeben. Kannst du dir sowas vorstellen? Ein heiliger Mann Gottes, dieser Apostel Paulus, übergibt welche dem Teufel, damit sein Fleisch gequält wird und seine Seele geheilt und geheiligt wird, dass an der Seele gearbeitet wird. Ich verstehe nicht, wie er das gemacht hat, aber Herr, mach du, was du mit ihm willst, bring aber ihn zurecht, bring ihn wieder auf den richtigen Weg, gib ihm die Erkenntnis, öffne ihm die Augen. Oder wie er dem einen gesagt hat, du sollst jetzt blind sein, eine bestimmte Zeit, bis du das erkannt hast, bis du einsichtig bist. Wie war es mit Paulus selbst? Paulus selbst ist blind geworden. Und dann kam Ananias und hat ihm die Augen geöffnet. Also wir müssen manchmal vielleicht auch durch die Hölle durch, um sehen zu werden. Und so betet er, Herr, die sind jetzt verstockt, nimm das weg, verblende. Verblendung ist manchmal sogar ein Segen. Auch ein Segen. Dann machst du einige Dummheiten nicht. Das ist von manchen Dummheiten bewahrt. Ich bin auf Seite 18. Paulus stellt ganz besonders hier seine Schwäche raus, und als er Zeugnis gibt, er zeigt immer wieder, ich kann nicht, ich schaffte nicht, mir ging's dreckig, ich habe versagt, wir haben Schiffbruch erlitten, dreimal Schiffbruch erlitten, stell mal vor. Ein gesegneter Mann Gottes. Wo kommen dann die Wohlstandsevangelisten hin? Verstehst du, wenn die sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus, wird alles wunderbar. Der hat dreimal Schiffbruch erlitten. Ich würde sagen, dreimal Totalschaden. Oder sonst was. Verstehst du, dreimal das Haus abgebrannt. Und trotzdem, und er stellt seine Schwäche, erzählt, und durch das allem, und durch dieses alles hat mich der Herr durchgetragen. Bin durchgekommen, ich lebe immer noch. Und wie hat Gott ihn durchgetragen? Denk an den Schiffbruch, und das hat er wahrscheinlich gedacht auf seiner Überfahrt nach Rom, obwohl es später war. Aber da hat schon vorher Schiffbruch gehabt, nicht nur auf der Überfahrt nach Rom. Und dann, der Herr stand mir bei. Und das ist das Zeugnis. Wenn du Zeugnis gibst, erzähl nicht, wie stark du warst, sondern wie schwach du warst, wie arm du warst, wie bedürftig du warst, wie verzweifelt du warst, wie krank du warst, wie todkrank du warst. Und Gott hat dich aufgerichtet, mittendrin. Täglich hatte er den irdischen Tod vor den Augen. Der war dem Tod preisgegeben. Und eigentlich bist du auch jeden Tag dem Tod nahe. Jeder von uns. Jeder, der über die Straße läuft, kann überfahren werden. Du gehst von morgens weg und du weißt nicht, ob du nach Hause kommst. Jeder von uns. So, bin auf Seite 19. Ich habe noch so viel angekreuzt, was ich euch alle sagen möchte. Aber wichtig ist, dass du das richtige Wort hast hier, das Rema-Wort vom Herrn. Weißt du, dass du den richtigen Augenblick, den richtigen Zeitpunkt und dann auch das richtige Wort, wenn du hingehst, dass nicht kommst, jetzt kommt der Apostel Paulus wieder zu euch. Nein, der kam demütig. Ich kam nicht mit hohen Worten menschlicher Weise zu euch, sondern ich kam demütig. Wisst ihr, ich wollte niemand anders kennen als Christus, den Gekreuzigten. Das Interessante und das Schöne dabei ist, der kam zu den Korinthern genauso wie er am Anfang nach Korinth kam. Mit schlotternden Knien, mit Angst. Deshalb hat er die Schwierigkeiten gehabt, zweimal, oder dass er nicht kommen konnte. Von innen her. Irgendwie ist er blockiert worden. Und wir haben manchmal Blockaden und wir sollten auf die Blockaden achten. Auch die Blockaden sind von Gott, dass wir auf diese Blockaden achten. Kannst du es nicht? Ich bin noch nicht so weit. Ich kann jetzt nicht zu den Korinthern da gehen und sie begrüßen. Kann ich nicht. Also ich bin noch nicht so weit, will ich auch nicht. Und es ist auch keine Sünde, wenn ich das nicht will, weil ich bin noch nicht so weit. Ich muss auch reif werden, für nach Korinth zu gehen. Was wird, wenn ich dort nach Korinth in der Gemeinde komme, dann sagen, Bruder, komm und predige. Aber dann weiß ich ganz genau, da sind so viele böse Menschen in der Gemeinde. Die gönnen mir nichts. Die haben Rufmord begangen. Die sind schuldig an mir geworden. Und ich soll da denen predigen. Paulus hat deshalb auch nicht in Judäa gepredigt, weil er wusste, ich habe so viele Leute ins Gefängnis gebracht. Und ich bin schuldig. Und das ist auch, warum er in Korinth und in Mazedonien gesammelt hat. Denn er hat ein Schuldgefühl oder Schuldgefühle gehabt. Ich habe mich versündigt in Judäa. Ich habe so viele Christen ins Gefängnis gebracht. Ich muss die Sache gut machen oder wieder gut machen. Und jetzt wartet er, bis Gott ihm grünes Licht gibt. Entweder, dass jetzt Leute gestorben sind, dass die Leute nicht mehr da sind in der Gemeinde. Also ein von diesen Gründen, was man so nachdenken kann. Oder die sind ausgewandert. Oder es ist alles in Ordnung. Und als nachdem er wusste, jetzt ist alles, die Luft ist sauber, jetzt kannst du gehen. Und jetzt kannst du die Geschwister begrüßen und kannst ihnen ein Gotteswort bringen. Er blieb nicht lange. Das ist also auch eine Sache, er blieb nicht lange. Und der Apollos natürlich und der Kollege, der mit Paulus dort mitgewirkt hat, der Paulus hat nachher bemüht, Bruder, geh du, mach du doch die Gemeindearbeit dort. Nein, er sagte, ich bin ein gebranntes Kind, ich will mit den Korinthern nichts zu tun haben. Man hat ihn bedrängt, sogar den Apollos. Die Korinther haben gebeten und Paulus schreibt, Apollos wollte nicht kommen. Und so weiter. Weißt du, und der hat auch richtig gehandelt. Und er war nicht falsch, oder wenn er nicht kommen wollte. Er sagte, ich möchte mich nicht mehr versündigen, mir reicht, was ich dort erlebt habe. Ich gehe also nicht nach Korinth und diene denen nicht nochmals. Auf Seite 20 bin ich, jetzt geht's wieder vorwärts. Kapitel 5. Also eigentlich habe ich da noch hier paar Sachen, die Beschreibung und so weiter, wie man arbeitet, wie man wirkt und wie man mit Bedrängnissen fertig wird. Paulus hat hier also immer wieder gesprochen, gebetet und drei Gruppen von Menschen, die er hier anspricht, und diese drei Gruppen findest du überall. Diese drei Gruppen begegnest du überall. Zuerst einmal die groß von sich selbst denken, die deine Widersacher sind, die werden immer da sein, du wirst immer welche haben, die dich verraten. Also das, was ich euch mal hier im Gottesdienst mal gesagt habe, ich war so entsetzt, als der Heilige Geist sagt, mein Kind, und ich bin angesprochen gewesen, mein Kind, sei nicht entmutigt, sei entsetzt dich nicht, die dein Brot essen, werden dich verraten. Ich habe gesagt, lieber Gott, die dein Brot essen, werden dich verraten. Und dann hat der Herr noch ein paar Sachen da noch weiter gesagt. Und das ist eine große Weisheit, steckt in ihm und. Und ich habe rausgekriegt, es war ein Jesuitenpater, der auf mich angesetzt war, der mich ausspioniert hat. Und es war so raffiniert, dass nur ich, meine Frau und noch zwei, drei Leute, was gewusst haben über mein Studium, hat er mir erzählt, verstehst du, musst nicht so viel reden, sagt er. Bei dir und das, das und das, hat mich nur einmal besucht, war nur einmal bei mir in der Wohnung. Und dann sagte, im dritten Regal unten links steht das Buch von dem und dem Verfasser. Aber das gibt's nicht. Der hat so einen Blick gehabt, so einen Fotoblick gehabt, der konnte das alles so feststellen. Also Spion, die Spione sind geschult, auch wenn sie auf dich abgesetzt sind. Und er wusste ganz genau, und bin nach Hause gekommen, ich habe extra nachgeguckt, steht das wirklich so? Und es stand das Buch in dem Regal, da wo er es gesagt hat. Und er hat gesagt, von dem muss ich hüten. Weißt du, Gott warnt uns. Gott warnt uns. Und hier, also es gibt Leute, vor denen wir gewarnt werden, und Widersacher, die auf uns angesetzt sind. Die tun uns im Augenblick nichts, aber wenn ihre Stunde kommt, schlagen sie unter Umständen zu, wenn ihre Stunde kommt. Und dann sind Leute da, die das Evangelium nicht annehmen, nicht glauben und nicht wollen. Mit diesen Leuten müssen wir auch sich auseinandersetzen und auch als Diener Gottes und Mitarbeiter Gottes zurechtkommen. Kapitel 5, also auf Seite 20 jetzt weiter. Hier redet er vom Zelt und Haus. Also eigentlich wollte Gott im Zelt wohnen und nicht im Haus, in Häusern von Menschenhand. Gott wollte flexibel sein. Gott wollte beweglich sein. Gut. Ich muss nur gucken. Christus starb für alle, die an ihm und für ihn sterben, für ihn leiden. Dieser Satz kommt im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14. Er starb für alle, die in ihm sterben. Also wenn du in Christus stirbst, bist du mit Christus gestorben. Also wenn du jetzt in Christus lebst, jetzt pass auf, ist ein sehr starkes Wort, eigentlich sehr widersprüchliches Wort. Eigentlich im 2. Korintherbrief sind manche Stellen sehr schwer zu übersetzen, sehr schwer auszulegen, sehr schwer zu verstehen. Und diese Stelle ist auch eine der schwierigen Stellen, was dort heißt. Also Christus starb für alle, die in ihm sterben. Die in ihm sterben, die durch Christus sterben. Also durch das Werk Jesu Christi gestorben sind. Weil Jesus, ich lebe, weil Jesus lebt, ich sterbe, weil Jesus starb. Wenn wir das verstehen, eine sehr schwierige Stelle, aber das ist der ganze 2. Korintherbrief, weil er so persönlich ist. Und so, Christus starb für alle, die in ihm sterben. Einer starb für alle und deshalb sind sie alle gestorben. Also eigentlich dieses Sterben ist nicht dein körperliches, irdisches Sterben, sondern du bist in Christus tot. Dich gibt's nicht mehr. Du existierst nicht mehr. Du kannst auch nicht mehr beleidigt werden, kannst nicht mehr gekränkt werden, kannst nicht mehr ausgenommen werden, nicht mehr betrogen. Wenn diese Dinge passieren, dann müssen sie zuerst mal an Jesus vorbei. Dann treffen ihn. Du bist in Christus gestorben. So. Oh, Geschwister, hilf mir. Verzeiht mir noch ein paar Minuten. Der neue Bund, das sind neue Wertordnungen, was da verkündigt werden und weitergegeben werden. Auf Seite 22 bin ich jetzt schon. Vielleicht noch etwas, Kapitel 5, Vers 21. Die gesamte Welt vor Gott ist sündlos durch den Tod Jesu Christi. Die ganze Welt, eigentlich, es gibt keine Sünde. Jetzt, du hörst und sagst, das ist frevelhaft, aber wenn du den 2. Korinther studierst und geh mal die Bibelstellen durch und lies auch die Bibelstellen, die ich angegeben habe, als Referenzstellen, die sind genauso wichtig, denn vieles konnte ich euch nicht schreiben, das Papier wäre zu viel gewesen. Deshalb musst du selbst in deiner Bibel nachlesen, bei deiner Übersetzung und dann hier, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt, die ganze Welt, nicht die Christen, nicht die Juden und nicht die Moslems, die ganze Welt ist mit Gott versöhnt. Und der, der jetzt die Versöhnung annimmt, ist versöhnt. Aber versöhnt grundsätzlich, die Rechnung ist bezahlt. Keiner muss mehr wegen seinen Sünden leiden, der muss nur die Vergebung annehmen. Die ist da und deshalb, die Welt ist sündlos. Und erst, eigentlich, wir müssen als Christen nur für die Sünden Rechenschaft ablegen oder uns auseinandersetzen, die wir jetzt tun, nach unserer Bekehrung. Denn wenn du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, vergib mir alle meine Sünden, sind grundsätzlich alle deine Sünden vergeben, die du getan hast, die du tust und die noch tun wirst. Verstehst du das? Schwer. Lass es bleiben. Wenn du verstehst, denk nicht mehr drüber nach. Der Matthäus hat es gesagt, aber das ist es. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Sünden sind vergeben, weil Jesus alles bezahlt hat. Es gibt keine Versöhnung mehr für unsere Sünden. Wer Christus nochmals kreuzigt und so weiter und denkt, jetzt muss ich noch was tun für meine Sündenvergebung, Buße tun, kann es gar nicht mehr tun. Es ist schon bezahlt. Es ist vollbracht. Also von dem Gesetz her brauchst du nichts mehr tun. Und das ist jetzt ein Schlag gegen die Juden hier und so weiter. Juden, weil die Juden haben versucht reinzukommen in die Gemeinde. Ja, wir müssen die 10 Gebote halten. Muss man die 10 Gebote halten oder nicht? Was denkst du? Das ist eine große Frage. Muss ich die 10 Gebote halten oder nicht? Gibt es die 10 Gebote für uns oder nicht? Ja, was sagt Jesus? Hat er gesagt, also muss ich die 10 Gebote halten, muss ich die Opfergesetze halten, muss ich die Beschneidung halten, muss ich den Sabbat halten, muss ich das zeremonielle Gesetz halten? Ist eine ganz große Frage. Was sagt Jesus? Es gibt nur 2 Gebote. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er, in diesen 2 Geboten ist das ganze Gesetz Moses und die Propheten enthalten. Und genau, da kommen wir wieder zu dem Punkt Liebe. Wieder Liebe? Du sollst Gott lieben. Und Augustinus hat einmal gesagt, wenn du Gott liebst und dieses Gebot erfüllst, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deine Nächsten wie dich selbst, dann kannst du machen, was du willst. Bist immer richtig. Weil Jesus alles für uns getan hat. Weißt du, die Liebe eifert nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe, 1. Korinther 13, was er denn ja den Korinthern so zuschreibt. Im ersten Brief, was da war, das war natürlich, das war der Höhepunkt, der 1. Korinther 13, was die Liebe alles ist. Und hier, also sagt er ganz bewusst, Gott hat sehr viel getan, die Welt mit sich selbst versöhnt und ihr Juden jetzt braucht nicht nochmals mit irgendwelchen Satzungen kommen. Liebt euch nur, liebt die Menschen, liebt die Heiden, denn Gott ist auch für die Heiden gestorben. Dann zählt er einige Prüfungen auf, was für Prüfungen wir machen müssen. Denn ohne Prüfung wird niemand in den Himmel aufgenommen. Du musst zum TÜV. Also bevor du auf die Menschheit losgelassen wirst, du musst geprüft werden. Und wir werden geprüft. Also niemand soll glauben, dass er ungeprüft losgelassen wird. Gott prüft uns. Weißt du, Gott beruft uns und dann prüft uns. Taugen wir überhaupt? Sind wir überhaupt fähig? Sind wir überhaupt willig? Er prüft uns. Und das sind verschiedene Prüfungen. Hier Kapitel 6, da wird uns aufgelistet, was wir alles für Prüfungen haben und ob wir dann wirklich uns vom Geist Gottes leiten lassen und auf Gott hören. Zuerst einmal wird Traurigkeit gewirkt, die göttliche Traurigkeit. Ich bin auf Seite 24, die göttliche Traurigkeit. Weißt du, zuerst bist du so überspannt, so jubeln, so begeistert und dann kommt eine Traurigkeit. Ich weiß nicht, ob du sowas erlebt hast, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Du sagst, oh Heiland, heute ist Herrlichkeit. Und dann bist du gerade aus, da läuft eine Laus über Leber und ist schon passiert. Kommt jemand über den Weg, grüßt dich nicht oder... Luft ist aus den Reifen draußen. Kennst du sowas? Oder irgendetwas. Und das Auto springt nicht an. Oder irgendetwas ist es, verstehst du? Und dann bist du schon wieder betroffen. Bist so traurig. Ist der Herr nicht mit uns gewesen? Hat der Herr uns verlassen? Nein, Gott hat uns nicht verlassen. Der will sehen, wie reagierst du? Denn eigentlich geht bei Gott nur um unsere Reaktion. Wie reagieren wir? Und es geht auf unsere Vollendung. Gott will prüfen unsere Motive. Sind wir aus Fleisch oder sind wir aus Geist? Sind wir schon so geistlich, dass es uns nichts mehr ausmacht? Geschwister, geistlichen Menschen macht es nichts mehr aus. Denn wir sind gestorben für diese Welt. Uns gibt's nicht mehr. Wir haben hier nichts mehr zu melden. Und deshalb, wir sind gestorben. Kapitel 8 und 9. Geht es um das christliche Geben. Da habt ihr schon viel gehört. Der Zehnte kommt dazu. Da sind verschiedene Formen. Wie gibt man richtig? In der Bibel gibt es verschiedene Anweisungen zum Geben. Es gibt Almosen. Und Almosen ist, das geht niemand was an, was du gibst. Niemand was. Also die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte Hand tut. Das ist ein Almosen. Der Zehnte ist berechenbar. Hier ist es ein Liebesopfer für die Gemeinde in Judäa. Und sie sollen Gott danken, dass die Geschwister das Evangelium freigestellt haben und dass sie frei sind. Und war auch gleichzeitig ein Zeichen. Paulus wollte die Korinther prüfen, haben die kapiert, um was es geht? Verstehst du, sind sie dankbar für das, was damals durch Jesus passierte in Judäa, dass das Evangelium bis zu ihnen durchgedrungen ist? Sind sie überhaupt dankbar? Sind sie bereit? Weißt du, du merkst, ob einer gibt oder nicht, wie bereit er ist. Wenn einer geizig ist und er sagt, gebt nicht geizig, sollte keine geizige Gabe bringen, sollte eine große Spende bringen. Aber wir haben gemerkt ja, durch die ganzen Krisen ist das Geben auch ausgeblieben. Oder die Leute haben das nicht so recht gegeben. Und er stellt die Echtheit der Gemeinde auf die Probe und will sehen, sind die wirklich echt? Geben sie wirklich? Und weißt du, wo dein Geld ist, ist auch dein Herz. Da, wo du gibst. Und die dachten, ja, für unsere Geschwister in Judäa. Und das ist ein Zeichen. Paulus wollte ein Zeichen setzen. Der Leib Christi gehört zusammen. Juden und Christen gehören zusammen. Und durchs Geben, die unterstützen es. Das war nur eine einmalige Sache. Das war nicht, dass sie jetzt immer den Juden was schicken nach Jerusalem. Nein, das war jetzt kurz vor dem Fall Jerusalems. Weißt du, Jerusalem stand vor der großen Krise, vor einer großen Katastrophe. Und das sollte eine Gnadenerweis Gottes sein an die Gläubigen in Judäa. Denn Paulus hat, als er die Gabe nach Jerusalem gebracht hat, das war nur ein paar Jahre vor Fall Jerusalem, 70 nach Christus, und so weiter. Und da bringt er dann als Liebesgabe, als ein Zeichen der Missionierung des Dienstes, sie bringen das nach Judäa. Und sie sammeln und sie geben üppig, die in Mazedonien haben noch mehr gegeben. Und das soll dann Eifer sein, seid brennend im Geist. Da versucht dann die also Opfer zu bringen, aber das sind also Liebesopfer, das ist dir persönlich überlassen bei Opfer und so weiter. Und Almosen, das ist dir ganz persönlich überlassen, ob du gibst oder nicht. Der Zehnte ist ein Gesetz Gottes, auch im Neuen Testament. Jesus hat nicht dem Pharisäer widersprochen, was er falsch gemacht hat. Ich gebe den Zehnten. Der Zehnte ist also ein Finanzierungsprozess oder Programm Gottes. Aber das andere Geben ist frei überlassen. Jeder gebe freiwillig, was er zurückgelegt hat und was er dachte, dass er geben könnte. Du musst also nicht geben, aber du darfst. So, das versucht er auch. Gerade hier die Kapitel 8 und 9, das geht ums Geben, ums Opfer. Denn wir sind so beschenkt worden. Eigentlich sollten wir eifern. Und dann Kapitel 9, Vers 5, also wir sollen großzügig geben und nicht als Gabe des Geizes. Da hast du. Weißt du, wir sollen einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht da hast du. Und so, und um einen Lohn zu bekommen. Gott ist auch der Belohner. Während wir geben und für was wir geben, belohnt uns Gott. Nicht hier hast du. Wir sollen also, auch das Geben ist wichtig, was für eine Herzenseinstellung wir geben. In der Bibel geht alles mit dem Herzen, geht alles nur über die Liebe. Aus Liebe sollen wir geben. Also das Geben wird hier behandelt. Wir sind gesegnet worden und wir sollen den Segen weitergeben. Ich bin auf Seite 27. Geht nochmals über, jetzt kommt ja noch Kapitel 10 und so weiter. Hol dir nochmals raus. Und du musst sehen, der ist beleidigt gewesen, lieber Bruder Paulus. Weißt du, obwohl er Mensch war, obwohl er Apostel war, war er auch noch Mensch. Und weil wir noch Menschen sind, wir sind immer noch gekränkt und beleidigt. Auch wenn wir Heilige sind, wir werden betroffen und wir werden da belastet. Und dann nochmals holt er raus, der Übeltäter. Geschwister sagte, kümmert euch um ihn, nehmt euch seine an, hilft ihm wieder zurecht mit einem sanftmütigen Geist. Auch deshalb spricht er das Thema nochmals an. Der hat mich angegriffen und er behandelt ihn wieder liebevoll. Weißt du, wenn du vergeben hast, dann redest du anders über den Betroffenen, der dir was Leid zugefügt hast. Da redest du positiv und bittest Gott, Gnade zu schenken, dir und ihm, dass da in Gnade alles geschieht. Dann ist noch mit unseren Gedanken, diese Dämonen, dieser geistige Kampf, ist eigentlich alles nur Gedankensache. Wir sollen zerstören die Bollwerke Satans. Das sind Gedankengänge. Und wenn du Korinth kennst, die Stadt Korinth, oben ist die Stadt und so weiter auf einer Höhe gebaut und es war schwer, durch dieses Mauerwerk durchzukommen. Bollwerke. Der Teufel hat manchmal so Bollwerke um einen gebaut. Festungen. Also, wir sollen durch Gedankenfestungen, und das meint gewiss ganz besonders Gedankenfestungen, dass wir sie zerbrechen sollen, dass wir sie zerstören sollen, und zwar durch Worte und Werke. Nicht in menschlichen Taten, also, sondern durch Worte. Macht liegt in unseren Worten. Wir sollten unsere Worte gebrauchen. Worte der Liebe, der Güte, des Verständnisses und so weiter. Und gute Werke, durch gute Werke, wir sollen das Böse mit Gutem überwinden. Deshalb auch diese Liebesgabe. Auch diese Liebesgabe von Korinth nach Judäa. Einfach gute Werke. Tue gute Werke. Weißt du, du kannst anderen nicht überzeugen, aber durch ein gutes Werk wirst du einen überzeugen. Wir sollen also gute Werke an den Tag legen. Und dann kann man, weißt du, wenn du jemand in Liebe begegnest, der kann die Liebe nicht ausschlagen. Er wird es vielleicht tun, ein paar Mal, aber er kann der Liebe nicht anstehen. Aber wenn du jetzt mit Gericht und Zorn und Wut und Ärger und Stress kommst, dann wird es passieren, dass er genauso weiter dir zurücksteht. Aber in Liebe, in Liebe, in Liebe. Der Schlüssel zu allem ist Liebe. Verschafft dir Respekt durch Liebe, Achtung durch Liebe. Geh jetzt weiter ganz schnell. Sein Pfahl im Fleisch, mit dem machte da auch rum. Der sagte, mir geht's auch nicht gut, ich bin auch so schlecht dran, also, und ich bin, hab schon so viel mit Gott erlebt und so viel mit Gott erfahren. Und Gott hat das alles zugelassen, dass ich mich nicht überhebe. Was glaubst du, wie leicht wir uns Christen überheben? Mir geht's gut. Weißt du, ich glaube an den Herrn Jesus, ich habe keine Anfechtung, ich habe keine Schwierigkeiten, ich habe keine Sorgen, mir geht's gut. Aber plötzlich geht's dir nicht mehr gut. Und dann kannst du sagen, oh Gott, ich danke dir. Und hier, damit ich mich nicht überhebe, die ganzen jenseitige Erfahrungen, was er hat, nach 14 Jahren, als er diese Dinge plötzlich sieht und jetzt sich rechtfertigt und sich selbst lobt, damit ich nicht überhebe. Er neigte dazu. Weißt du, so ein Mensch wie Paulus neigt zu solchen Sachen, der Überheblichkeit. Ja, ich, was wollt ihr, habt nicht studiert, ihr könnt nicht Griechisch und ihr könnt nicht lesen und schreiben und ihr, da verstehst du, so, weißt du, er kann sich überheben und dieser großen Offenbarungen, die ich habe, war die schon im dritten Himmel? Von wegen? Und ihr habt vom Herrn empfangen, was wollt ihr mir erzählen? Verstehst du, und jetzt bleibt er ganz normal, damit ich mich nicht überhebe, habe ich was im Fleisch und Paulus war krank. Also wenn wir ehrlich angucken, die Bibel, er war krank. Und er sagt dann den Kolosser, ihr habt mich in Liebe getragen, in meiner Schwachheit habt ihr mir zugehört. Ich muss dir vorstellen, der stand davor, gezittert vielleicht. Malaria. Und es kann, wenn du in diesen Gegenden reist und so weiter, dass er Malaria gekriegt hat oder irgendeine Krankheit. Und ein Pfahl im Fleisch war, wahrscheinlich eines war in seinem Pfahl im Fleisch, dass seine Augen schlecht waren. Weißt du, wir haben Brillen heute. Und als er Jesus begegnet, ist er blind geworden. Und so weiter. Und Es wird ihm schwer sein, dagegen auszustechen, gegen diesen Stachel, was der Herr dem Ananias gesagt hat. Es wird ihm schwer sein, dagegen auszuschlagen. Das kann eines gewesen sein. Oder er lag auf dem Boden. Manche Bibelausleger sagen, er hat epileptische Anfälle gehabt. Darf das ein Christ sowas haben? Kann das sein? Kann das der Herr nicht wegnehmen? Wahrscheinlich war irgendetwas, was er gerne gehabt hätte, das schnell loskommen. Ich glaube an den Herrn Jesus. Guck mal, mein Glaube ist so stark, der kann Berge versetzen. Von wegen. Wenn Gott nicht Gnade schenkt, kriegst du auf alle vier. Und was sagt der Herr Jesus? Weißt du, und wenn jemand beten konnte, konnte der Apostel Paulus. Juden waren Weltmeister im Beten. Und so weiter. Und hat er gebetet dreimal. Er hat nicht gebetet, sondern gefleht. Und der Herr nimmt es weg. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Und ich lasse mich jetzt genügen. Jetzt mache ich kein Theater. Und ich habe eines festgestellt, wenn du die Gnade Gottes begriffen hast und nicht mehr dagegen ankämpfst, hast du es unter die Füße. Wenn du dagegen immer ankämpfst, jedes Jahr, jetzt kommt meine Krankheit wieder und jetzt im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Und es wird immer schlimmer, je mehr du dagegen ankämpfst. Weißt du, du besiegst den Feind, wenn du nicht mehr kämpfst. Der Feind wird besiegt, wenn du nicht mehr kämpfst. Wenn du gelassen bist und sagst, na ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, Halleluja, Amen, auf Wiedersehen. Verstehst du uns zu? Ja, das ist gut so. Okay, lass mich noch das dritte Kapitel, ich will noch vom Kuss was sagen. Weil es so lieb, du siehst, 1. Korinther 13, da ist alles von Liebe drin. Vers 11, als letzter Appell, lasst euch zurechtbringen. Weißt du, dieses Zurechtbringen ist, den Bruder, du musst vorstellen, die im Orient haben ganz anders geküsst als wir. Nicht so wie die Franzosen, links und rechts am Backen. Oder wie man so manchmal so in Schule heute die jungen Leute sich küssen. Weißt du, man hat auf den Mund geküsst, auf die Lippen. Und wenn einer Grippe gehabt hat, haben alle Grippe gehabt. In aller Liebe. So, heiligen Kuss als Zeichen des Grußes. Das war zur biblischer Zeit. Jesus wurde durch einen Kuss verraten. Verstehst du? Und Freund, wie bist du zu mir gekommen? Also, du kannst also auch den Verräter küssen. Und wie oft haben wir schon den Verräter geküsst? Und der hat uns dann in die Hölle gebracht, ins Kreuz gebracht. Also beim heiligen Kuss, also wenn wir uns lieben und einander begegnen, wir sollten mit einem reinen Herzen, mit reinen Motiven einander begegnen und so weiter, ehrlich begegnen. Das, weißt du, der Judas, Jesus sagt, Freund, wie bist du zu mir gekommen? Weißt, er hat ihn gewarnt. Bist du wirklich in Wahrheit zu mir gekommen, in Aufrichtigkeit? Bist du ein Zerbrochener gewesen, ein gereinigter Mensch? Wie kommst du zu mir? Gib den Kuss. Und welchen ich küsse, der ist es. Du siehst, was für eine Abmachung, was für ein Hintergedanke da war. Die haben nur geguckt, wen wird er jetzt küssen? Und Judas Kuss ist in die Geschichte eingegangen. Und wie viele Judas gibt es? Wie viele Verräter? Und du hast oft schon den Falschen geküsst. Und Falschen geliebt. Und wenn du küsst, weißt du, das ist, Kuss hat etwas mit in einer intimen Beziehung, mit einer freundschaftlichen Beziehung zu tun. Du wirst keinen Menschen küssen, den du nicht lieb hast. Du küsst nur liebevolle Menschen oder Menschen, die du lieb hast. Und Jesus hat ihn geliebt. Und er küsst den Judas. Und Judas sagt, ja, mein Meister, mein Geliebter. Verstehst du? Und die Henker stehen schon draußen mit der Stricke und wollen Jesus abführen und verhaften. Der heilige Kuss, das hebt also nicht die Person, sondern die Liebe zeigt es hier. Die Liebe, es ist so wichtig, dass die Liebe da ist. Wenn die Liebe nicht da ist, küss nicht. Du kannst auch den Teufel küssen, wenn du willst. Verstehst du? Und viele Menschen küssen den Teufel und schmusen dann mit ihm. Nein, wir sollen wissen, die Küsse werden nicht verschleudert. Wir sollen die Liebe, die Gott uns gegeben hat, heiligen Kuss. Der Kuss muss uns so heilig sein, dass wir nicht jedermann das geben. Ich würde auch niemand küssen und so weiter, abküssen und so weiter. Nein, nur wo das Herz ist, wenn das Herz mitspricht, mitmacht, mitarbeitet, den kann man küssen, sollte man küssen, aber sonst nicht jeden. Weißt du, und dann wundert man sich, gerade über einen Kuss, einen heiligen Kuss, wenn du jemanden küsst, der nicht sauber ist, ich meine in Gott, du kannst Grippe kriegen, das verstehst du mal einer sagt, aber so wie du Grippe kriegst, kannst du auch ganz andere, kannst Dämonen kriegen. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie sie belastet werden, weil sie die falschen Leute küssen. Gottlose Leute, Judas küssen, die kommen unter einen Bann. Deshalb der heilige Kuss, küss nicht jemand, den du nicht kennst. Weißt du, deshalb, der heilige Kuss war das für Gemeinde, das war nach dem Abendmahl. Eigentlich der heilige Kuss passierte nach dem Abendmahl in der Gemeinde. Und deshalb war das auch heilig in der Gegenwart Gottes. Und wie geht man zum Abendmahl? Der Mensch prüfe sich selbst. Ist zwischen mir und Gott nichts? Zwischen mir und ihm nichts? Und erst dann, wenn du hundertprozentig sicher bist, und manchmal bist du gar nicht sicher, du kannst gegen jemanden nichts haben, aber der hat gegen dich was. Und das weißt du nicht einmal, dass er was gegen dich hat. Und den küsst du dann, und dann kriegst du einen Dämon und sagst, wo kriege ich meine Anfechtung, wo kriege ich meine Nöte, meinen Stress her? Wo kriege ich das her? Weil du die falschen Leute, weißt du, bei einem Kuss wirst du intim. Genauso wie bei Sex. Hier wird man intim. Der heilige Kuss. Das sind zwei Dinge. Und deshalb sagt Paulus, seid nicht so großzügig damit, sondern grüßt euch einander mit dem heiligen Kuss und in Liebe. Und stellt es hier also ganz besonders raus. Er stellt also hier, dass die Korinther Gemeinde, ihr habt das alles bereinigt, das ist jetzt alles in Ordnung, das ist alles gut. Also deshalb ist ja Versöhnungskuss. Wenn meine Kinder sich gestritten haben, dann habe ich auch gesagt, wenn die sich gezankt haben, und mein Vater, weißt du, da, meine Kinder vielleicht auch, er hat gesagt, Kinder, jetzt habt ihr wieder vertragen, küsst euch, habt einander lieb. Aber bei mir war so, wenn mein Vater mich ein bisschen gestreichelt hat hinten, und es Streicheleinheiten bekommen habe, weißt du, dann ist er nicht aus dem Zimmer gegangen, hat die Tür zugemacht, hat er hingesetzt und gewartet, ja, und hast du mich lieb? Und ich wusste eines, was er will den Kuss haben, dass ich ihn wieder lieb habe und so weiter. Dann weiß ich, mein Vater hat mich verklopft und ich habe es verdient, das war okay so, aber jetzt habe ich ihn lieb. Verstehst du? Und der ist nicht rausgegangen. Mir wäre es lieb gewesen, wenn der alle abgehauen wäre. Aber der sitzt da und sagt, Johannes, hast mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Ich habe dich geschlagen. Es hat mir genauso weh getan wie dir. Noch schlimmer. Hast mich lieb? Und ich konnte nicht verstehen, wie kann man so grob zu einem sein? Und dann warten, also hast du mich lieb? Und das ist dieser heilige Kuss, diese Versöhnung. Verstehst du, was? Da ist alles aufgearbeitet. Und damit schließt der Paulus seinen Brief ab, diesem heiligen Kuss. Die Sache ist aufgearbeitet. Kannst du vergeben? Paulus konnte, er hat dreimal Anlauf genommen und nicht geschafft. Das vierte Mal hat er es dann geschafft mit Gottes Hilfe. Gott hat ihn getröstet, Gott hat den Bruder da hinten getröstet und so weiter geholfen. Und jetzt können sie in Liebe einander begegnen. Okay, die Fragen könnt ihr selber beantworten. Das sind 22 Fragen. Gott möge uns segnen. Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft, für die Gemeinde hier, für deine Bibelschule. Und es ist unsere Bibelschule. Wir lernen miteinander aus dem Wort Gottes. Und hilf uns, dass wir in deinem Geist hier jetzt den 2. Korinther umsetzen. Da steckt so viel Potenzial drin. Lieber Heiland, hilf uns, dein Wort zu verwirklichen. Wir wollen nicht nur über dein Wort reden und über dein Wort Gedanken machen. Nein, wir möchten dein Wort ausleben. Herr Jesus, segne uns. Amen.